Das ist mein Thema, sei ein Mensch mit Vision. Also ich möchte euch nach Hause schicken als Visionäre. Vision ja von was? Dass ich reich werde, dass ich großes Auto kriege, dass ich ein großes Haus bekomme, viel Geld und so weiter. Was sind die Visionen, die du hast? Sei ein Mensch mit Vision. Ich will dir eine Vision vermitteln, von der du wahrscheinlich noch nicht einmal gedacht hast, dass es gibt. Die Vision der ersten Christen. Die Vision der Urgemeinde. Und was das ist, das wirst du in den nächsten Augenblicken erfahren. Aber zuerst einmal lade ich dich noch für heute Abend ganz herzlich ein. Heute Abend ist Bruder Hedgecock wieder da. Und wir werden eine gute Zeit haben. Er legt die Fundamente für den Glauben. Also die ersten paar Tage da waren, also am Donnerstag und Freitag, die haben einiges mitbekommen. Fundamente für das Leben im Geist. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, im Geist zu leben, nicht nur im Fleisch zu leben und nicht nur in der Fantasie zu leben und nicht nur irgendwelchen Hirngespinsten nachzulaufen oder Leuten nachzulaufen, sondern im Geist wandeln. Da rennt man nicht hinter den Leuten her und so weiter. Egal, wer das Wort predigt, das Wort kommt nicht mehr zurück, das Wort wirkt selbst für sich selbst. Und mir ist so groß geworden in diesen Tagen, wenn die Menschen Gott suchen, wenn die Menschen Jesus suchen, wenn die Menschen den Heiligen Geist suchen, die müssen nur das Buch nehmen. Da steht alles vom Heiligen Geist, da steht alles von Jesus drin und da steht alles vom Vater drin. Und da steht nicht, du wirst nicht mehr bekommen als das, was in der Bibel drin steht. Du wirst nicht mehr von Gott bekommen als das, was hier drin steht. Du wirst nicht mehr vom Heiligen Geist bekommen als das, was hier drin steht. Du wirst nicht mehr von Jesus bekommen als das, was hier drin steht. Deshalb, die Bibel und Jesus sind eins. Unzertrennlich voneinander. Sei ein Mensch mit Vision, das ist mein Thema. Guck auch noch auf den Zettel, wir haben noch Mittwochveranstaltung, wir haben dann Freitagveranstaltung, wir haben dann Samstagveranstaltung. Also bei uns gehen die Veranstaltungen nicht aus. Du bist herzlich eingeladen, Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Sei ein Mensch mit Vision. Ohne Vision kannst du nicht einmal einen Schuppen bauen, geschweige denn ein Haus, geschweige denn ein Computer, geschweige denn irgendetwas Besonderes, dass du sowas wie Menschen alles zustande bringen. Ohne Vision hätten wir keinen Menschen auf den Mond gebracht. Ohne Vision hätten wir keine Rakete auf den Mars landen lassen können. Ohne Vision hätten wir so vieles nicht machen können. Aber da waren welche Leute mit Vision, die haben geschaut und gesehen und wir können's. Auch wenn's unmöglich aussieht. Und ich möchte, dass du lernst, also über deinen Schatten zu springen und das Unmögliche zu tun. Denn unmögliche Dinge warten auf uns. Und Gott hat uns einen Plan in seinem Wort ausgelegt und ausgebreitet, dass du das erreichen kannst. Früher wurden die Propheten Seher genannt. Schauer. Die haben was gesehen, was geschaut, was beobachtet. Sie haben Dinge der Zukunft vorausgeschaut. Sie haben das Leben beurteilt. Wenn ein Kranker kam, haben sie angeguckt, aha, du hast an der Leber was. Oder du hast an der Galle was. Und dein Gesicht angeguckt und die haben schon genau gesehen, was für ein Mensch du warst. Also Seher, Propheten waren Seher in der Antike, im Altertum. Sie haben das Leben beurteilt, die Sache richtig eingeschätzt, die Situation. Sie haben auf die Zeichen geachtet. Damals gab es keinen Wetterbericht. Da mussten sie auf ihr Gefühl und das, was sie am Firmament sehen, das beurteilen. Sie haben Gott verstanden, die Seher. Also sie haben die innere Stimme gehört, was der Geist sagt, und deshalb steht es 7-mal in den Sendschreiben, und damit schließt das Neue Testament ab, was der Geist der Gemeinde sagt, das höre, und wenn du Ohren hast. Eine Vision ist eine Offenbarung, eine Sprache aus der anderen Welt, aus dem Jenseits, direkt vom Thron Gottes, das ist eine Vision, da hat man was geschaut, ich habe was gesehen, und das lässt mich nicht mehr los. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Wenn du einmal eine himmlische Erscheinung gehabt hast, du kommst nicht mehr los. Du bist harponiert für den Rest deines Lebens. Du kannst machen, was du willst. Du kannst hingehen, wo du willst. Du wirst nicht mehr los. Du hast etwas aus der Ewigkeit gesehen. Und weißt du, Paulus hat ja, oder Saul von Tarsus hat studiert Theologie bis zur Vergasung, bis es nicht mehr ging und bis es nichts mehr gab. Er war beim besten Professor und Lehrer der damaligen Zeit, beim Gamaliel. Aber er suchte Gott und fand Gott nicht, bis das Licht ihm erschien, bis Gott ihm begegnete. Und da wurde er blind zuerst mal. Menschen, bevor sie sehend werden, werden sie blind. Also das ist die Wirkungsweise Gottes, die werden zuerst mal niedergeschmettert. Manche Leute denken, wenn ich Gott geschaut habe, dann fliege ich gleich wie eine Rakete hoch. Nein, 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 da gehst du ganz tief in den Boden, da fällst du wie tot zu Boden. Daniel hat Gott geschaut und fiel wie toter zu Boden, bis der Engel ihm sagte, Mann, steh mal auf. Du darfst vor Gott stehen, du darfst sein Angesicht sehen. Und heute im Neuen Testament, wir haben Zugang zu Gott. Echte Visionen, und ich meine, es gibt Visionen, also wenn jemand Kopfschmerzen hat, das sind auch Visionen. oder wenn der Kopf brummt. Nein, ich möchte über Visionen sprechen, die vom Heiligen Geist kommen, die von Gott selber kommen und so direkt vom Thron Gottes gegeben werden. Und zuerst einmal, wenn Gott redet und Visionen schenkt, er schenkt Träume. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Auslegung. Also, alles Große, was Gott uns hier in seinem Wort gegeben hat, wurde durch Träume gegeben. Das sind Visionen. Und in der Bibel heißt es, der Prophet Joel und dann Petrus greift diese Stelle auf, in der Endzeit oder in der Zeit, wenn Gott anfängt zu wirken, da werden Männer Träume haben, Jünglinge werden Visionen haben oder Gesichter haben und so weiter. All das gehört zusammen. Und Träume und Leute, die nicht träumen, die leben auch nicht richtig. Da ist was falsch in ihrem Leben, wenn sie keine Träume haben. Träume gehören zu unserem Leben, denn wenn ich nachts mich hinlege, dann arbeitet mein Unterbewusstsein den Tag auf und war das gut, dann kommt in diesem Schrank, war das nicht gut, kommt es im Mülleimer. Und es ist wichtig, dass wir auch einen Mülleimer haben in unserem Leben, wo wir alles entsorgen, wo wir Gott abgeben, all diese negativen Eindrücke, Visionen sind Eindrücke, nichts anderes. Das macht noch gar nicht das Leben aus, aber wir haben etwas erlebt in der Außenwelt und wir müssen das in der Innenwelt verarbeiten. Aber jetzt kriegen wir von Gott in der Innenwelt und wir müssen in die Außenwelt übertragen. Visionäre sind Menschen, die das Innere nach außen tragen, verwirklichen, das, was sie geschaut haben. Und Gott sagte zu Moses, bau mir die Stiftshütte, bau mir die Bundeslade, bau mir das Heiligtum, so wie du da oben gesehen hast. Also wenn du in der Gegenwart Gottes bist, komm zurück und merk dir alles. Schreib alles gleich auf. Weißt du, was du nicht aufschreibst, das vergisst du. Du solltest ein Traumbuch haben. Und du solltest deine Träume, deine Visionen, deine Gesichter aufschreiben, deine Eindrücke bei deiner Bibelstunde oder Bibelschule. Du solltest aufschreiben, was dir groß geworden ist. In 5 Minuten ist es wieder klein. In 5 Minuten ist wieder alles vergangen. In 5 Minuten hast du wieder alles vergessen. So, der Teufel kommt und stiehlt es. Das sind die Vögel, die da auf dem Weg da alles wegpicken. Echte Visionen, die sind vom Geist Gottes und die erreichen unser Unterbewusstsein, sind Bilder, die wir empfangen aus dem Weltraum, aus dem Kosmos. Ja, verstehst du? Wir versuchen Stimmen aus dem Jenseits irgendwo zu empfangen. Die Menschen haben große Radaranlagen, Horchanlagen, Mikrofone aufgebaut. Vielleicht gibt es außer uns noch irgendwo Lebewesen. Für mich persönlich gibt es ein Lebewesen, das ist der Herr. Das ist der Heilige Geist. Und ich brauche kein Mikrofon, ich muss nur meine Hände hochheben und der Herr fängt an zu sprechen. Das sind meine Antennen. Hier empfange ich was. Die Bibel sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Also du kannst es, die meisten, nicht mit natürlichen Augen, sondern mit deinen inneren Augen, mit deinen inneren Ohren. Visionen empfängt man mit dem inneren Leben. Aus der Welt Gottes, aus der unsichtbaren Welt. Und das ist die reelle Welt. Du hörst und du siehst, außer mir gibt es noch jemand, der genauso ist wie ich. Das ist mein Vater im Himmel. Das ist der Herr Jesus Christus und das ist der Heilige Geist. Es gibt also schlechte Visionen und gute Visionen. Die schlechten kommen für mich vom Teufel. Wenn Gott uns ein Bild zeigt, dann sind es gute Visionen. Gott zeigt uns immer den Weg, den sollst du gehen. Der Teufel zeigt uns immer Horrorvisionen. Das kannst du nicht, das geht nicht. Weißt du, wir müssen die Visionen auch sortieren. Wir können nicht alles schlucken. Alles, was aus dem Jenseits kommt, du kannst nicht alles annehmen. Da ist auch der Widersacher Gottes da. Und er versucht immer was dazwischen zu funken. Und da setzt er, da postet er noch irgendetwas in deinem Leben hinein. Und du denkst, ja, das ist die Wahrheit. Das ist eine Lüge. Es gibt gute und schlechte Träume. Und es gibt gute und schlechte Vorstellungen, aber nicht alles ist von Gott. Deshalb prüfet die Geister. Und deshalb, wenn es in der Bibel heißt, prüfe die Geister, da denken sie, ja in der Gemeinde, also der hat guten Geist, der hat schlechten Geist, der hat negativen Geist, der hat positiven Geist. Nein, prüfe die Geister, die zu dir kommen, die Stimmen, die du empfängst, die Bilder, die du siehst, die Eindrücke, die du bekommst, die Empfindungen, die du empfindest, die musst du prüfen. War das von Gott, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, was mich angeflogen hat und bei mir gelandet ist. Ist das vom Herrn? Wir müssen die Geister prüfen. Das ist Geister prüfen und nicht die Leute kritisieren. Die meisten Leute denken, Geister prüfen, das ist die Leute kritisieren. Pastor kritisieren, Gemeinde kritisieren, über die alle herziehen und so weiter und dummes Geschwätz dann veranstalten. Nein, du sollst in dir selber, Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Und sie war eine Visionärin. Sie war eine Visionärin. Gott lehrt uns durch Visionen und Gesichte. Und da lehrt uns zu unterscheiden, das ist von Gott und das ist nicht von Gott. Und das fängt schon beim Gewissen an. Das Gewissen ist auch schon eine Vision. Da sagst du, tu das nicht, tu das. Geh dort nicht hin und geh dort hin. Also das Gewissen schon. Weißt du, manche Leute denken Vision, das ist, verstehst du? Und dann heben sie ab. Nein, das sind keine Visionen, das sind Fantasien und Blödereien. Visionen ist, dass du vor Gott stehst und sagst, ich bin getroffen. Ich bin von Gott angeschossen. Und das Wort Gottes kam zu mir. Das Wort Gottes erging an mir. Das sind Visionen, wie man Visionen einstuft von der Bibel her. Und die Menschen, die Visionen bekommen haben. Und die eine Vision hatten, die konnten nichts mehr anders. Ich denke nur, dieser schlechte Prophet Bileam. Auch schlechte Propheten kriegen gute Visionen. Ich kann nichts anders weissagen. Ich kann keinen Segen aussprechen. Wenn Gott ein Wort gesprochen hat, das bleibt. Das bleibt. Das ist unveränderlich. Und deshalb, wenn du Visionen schaust und siehst, pass auf, von wem sie kommen. Wenn sie vom Teufel kommen, sagst danke, nehmen sie bitte mit wieder. Ihren Müll, du musst diesen Müll nicht schlucken. Der Heilige Geist ist ein Lehrer und er lehrt uns die Art und Weise Gottes. Er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen vom Thron Gottes und er lehrt uns in die Geheimnisse Gottes, weil er weiß ganz genau, was los ist. Manche Leute wundern sich, warum sage ich immer wieder oder predige ich oder andere predige auch, ich bin nicht der Einzige, Gott wirkt durch alles Fleisch, durch alle Menschen. Und warum predigen sie immer das Gleiche? Überall kannst Radio einschalten, predigt aus dem Radio der Evangelist so, der Fernsehprediger predigt so, der Internet, in der Internet predigt fast. Du findest keine andere Predigt als die Predigt, die gerade dich anspricht. Warum? Weil der Geist Gottes dir was sagen möchte. Und deshalb versucht der Geist Gottes, all die Botschaften auf dich zu fixieren. Und da wirst du also bombardiert aus der Luft, von der Erde und vom Wasser. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Egal was es ist, du musst alles, was hier in der Bibel ist, nicht nur aus den Buchstaben zusammenreimen und zusammenstellen. Nein, du musst es vom Herrn empfangen. Im Geist wurde die Bibel gegeben, im Geist muss sie auch verstanden werden. Vision. Plötzlich siehst du die Bilder, als wenn sie reell wären. Plötzlich spaziert David vor dir, plötzlich spaziert die Esther vor dir, plötzlich spaziert der Moses vor dir, plötzlich ist der Elia bei dir und plötzlich ist der Jeremia bei dir und plötzlich ist auch Jesus da. So wie diese Verklärung. Die Verklärung auf dem Berg Tabor war nichts anderes als eine Vision. Und sie sahen Moses, Elia und Jesus. Bis was Dummes passierte. Und bei den meisten Leuten passiert was Dummes, wenn sie Visionen sehen. Ich werde nachher zurückkommen auf die Dummheit der meisten Christen, Pfingstler und Charismatiker. So, der Heilige Geist lehrt uns. Er lehrt uns nicht durch Buchstaben, sondern durch die Tiefe, durch die Offenbarung. Plötzlich, aha, wusste ich gar nicht. Dieses Aha-Erlebnis kommt durch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Und das ist eine Vision. Du hast ein Aha-Erlebnis und kannst nicht mehr lassen. Er hat durch die Inspiration die Sachen bekommen, ob es Abendmahl war, ob das eine oder das andere war. Die Bibel wurde geschrieben von Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Die haben sich nicht hingesetzt. Na, was schreiben wir heute auf? So ein Vierzeiler. Verstehst du, so, was reimt sich so, was passt zusammen? Keit und Heid und so weiter. Nein, die brauchen keine Reime, die haben das vom Heiligen Geist empfangen und sie haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Und manchmal haben sie im Fleisch angefangen und im Geist aufgehört. Ich denke nur, das Wort, was Paulus geschrieben hat, ich vermag alles, das hat er im Fleisch geschrieben. Das sind alle Sanguiniker und Choleriker und so weiter und alle, die was können und was wollen und was vorhaben, visionäre Menschen. Ich vermag alles. Dann sagt der Heilige Geist, Bruder, du hast den Mund zu voll genommen. Kannst du wirklich alles? Wenn es darauf ankommt, bist du ein Waschlappen, bist du ein Versager. Ja, aber Herr, ich habe ja schon geschrieben. Ja, dann sagt der Heilige Geist, mach Komma, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und so hat der Heilige Geist die Bibel korrigiert. Und Männer und Frauen natürlich auch, die Bibel wurde nicht nur von Männern geschrieben, auch von Frauen. Sie haben waren getrieben vom Heiligen Geist. Aber nicht so, dass jemand mit dem Stock dahinten stand. Nein, sie haben Eindrücke gehabt. Ach, die haben das Wort bewegt und so 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 bewegt. Und schließlich sagten sie, so muss es sein. So spricht der Herr. So kam das Wort Gottes zu uns rüber. Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Sie haben sich leiten lassen und heute brauchst du auch den Heiligen Geist, um die Bibel auszulegen und auszuleben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir kommen ohne den Heiligen Geist nicht rum, um die Bibel zu verwirklichen, denn sie wurde vom Geist gegeben. Sie hat göttliche Anleitungen für dich und mich. Das sind die Visionen. Das musst du dir vorstellen. Das steht vor dir. Das Wort soll dir vorangehen. Das Wort, nicht irgendein Gespenst und nicht ein Mensch. Der Herr sagt, ich will dir vorhergehen. Und er geht dir mit der Bibel voraus. Alles, was hier geschrieben ist, ist alles vorausgeschehen für dich und mich, damit wir wissen, wie es weitergeht. Also, wenn du Visionen brauchst, musst nicht ganz groß hinsetzen, im Schaukelstuhl und anfangen, Augen zu machen und jetzt fantasiere ich. Nein, du musst anfangen, die Bibel zu lesen, die Bibel zu dir reden zu lassen und auf dich einwirken zu lassen. Ein Wort Gottes auf dich so einwirken lassen. Und wenn du das lässt, dann lässt du Gott auf dich einwirken. Du kannst die Bibel nur ausleben, wenn sie dir offenbart wurde. Weißt du, wenn du dich, du liest hier, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Da kannst du tausendmal lesen, auswendig lernen und hundertmal runterschreiben, der Herr ist mein Arzt, mir wird nicht, und so weiter, und halt alle meine Gebrechen, du wirst nicht gesund. Du, der Geist Gottes muss uns lebendig machen. Gottes Wort ist Geist und Leben. Und dann fängst du auszuleben. Und wenn du anfängst, im Fleisch die Bibel auszuleben, dann merkst du, wie kompliziert das alles ist, wie unmöglich das alles ist, dass das viel zu viel verlangt wird. Das kannst du gar nicht. Erst durch den Heiligen Geist bist du in der Lage, das umzusetzen, was hier drin steht. Erst durch den Heiligen Geist. Moses war im Geist in einer anderen Welt, als er diese Dinge empfing. Weißt du, im Geist empfängst du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Beides kannst du erleben. Du wirst doch nicht glauben, dass Moses bei der Schöpfung dabei war, als die Welt geschaffen wurde. Da war nichts, da war alles Wüste. Aber im Geist hat er die Vergangenheit geschaut, wie das alles so nacheinander entstanden ist. Und wie Gott die Welt geschaffen hat, ohne dass er da groß Naturwissenschaften studiert hatte. Gott hat es offenbart. Es wurden durch Engel gegeben, diese Gebote Gottes. Und dann hat er das Gesetz auch niedergeschrieben mit seiner eigenen Hand. Paulus war bis im dritten Himmel entrückt. Er wurde vom Geist weggenommen. Deshalb, wir können nur im Geist göttliche Dinge begreifen. Im Fleisch nicht. Kannst büffeln, so viel du willst. Kannst knien, so viel du willst. Kannst hüpfen, so viel du willst. Kannst singen, so viel du willst. Erst im Geist. Johannes auf der Insel Patmos, ich war im Geist am Tag des Herrn. Und deshalb hat er die ganze große Offenbarung bekommen, diese Apokalypse. Er war im Geist. Hat Jesus gesehen. Diese unaussprechenden Dinge, was Paulus gesehen hat, wie formuliere ich das? Und er hat lange gebraucht, bis er das umsetzen konnte in seiner Sprache. Obwohl er wortgewandt war, obwohl er reden konnte. Aber wie sage ich das, was Gott mir gezeigt hat? Und du solltest nur das weiterschnattern, was Gott dir gezeigt hat und nichts anderes. Und alles andere ist Blödsinn und Unsinn. Sag das, was Gott dir gesagt hat und nicht, was du dir eingebildet hast und ausgedacht hast. Viele Menschen reden nur blödes Zeug. Und füllen ihren ganzen Tag mit dummem Geschwätz. Johannes war am Tag des Herrn auf der Insel Patmos und er sah die ganze göttliche Heilsgeschichte, das neue Jerusalem, den neuen Himmel, die neue Erde, die Vollendung. Er hat große Dinge gesprochen. Oder ich denke nur an die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Sie hören, was Jesus mit dem Moses und Elias unterhält. Vom Ende, vom Ausgang der Dinge, wie das alles ausgehen wird. Und dass es in Jerusalem anfängt und in der Herrlichkeit aufhört. So sind die Visionen. Die Visionen sind also von Gott gegeben. Gott nimmt plötzlich einen weg. Du bist wie entrückt, entzückt. Die Bibel sagt also, redet von Entzückung. Du bist außer dir. Du bist nicht mehr in dir, sondern du bist irgendwo. Paulus sagt, ich wusste nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, wo war ich denn eigentlich? Und dann kommst du wieder zurück, so wie der Petrus plötzlich. Ja, wir gehen bergab. Wir gehen wieder an der Arbeit. Und dann, als er runtergeht, schreien die Dämonen. Also brüllen Jesus an. Also du siehst, plötzlich sind sie voll in der Realität, plötzlich sind sie wieder in der Hölle. Bei den Juden in Israel. So eine Vision ist ein Stück der Ewigkeit. Bei einer Vision erlebt ein Mensch einen so kleinen Fokus, einen kleinen Fenster. Er sieht das offene Fenster zu Gott. Das ist Vision. Und jetzt und hier plötzlich sieht er alles als gestern. Heute und morgen. Er sieht alles auf einmal. Er sieht, und da, wo ordne ich das ein? Und wo bringe ich das unter jetzt? Jetzt beginnt das große Fragen. Und jetzt musst du den Heiligen Geist haben und der Heilige Geist wird euch alles erklären. Jesus sagt, ihr könnt alles nicht ertragen, was ich euch sage. Im Fleisch könnt ihr das nicht ertragen, aber der Tröster, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch alles erklären. Manchmal haben wir Visionen, die haben also mit der Vergangenheit was zu tun. Andere haben mit der Gegenwart zu tun, dass Gott plötzlich zeigt und sagt, du, geh da nicht hin. Bleib zu Hause. Geh nicht aus dem Haus. Das könnte passieren. Oder plötzlich sagt Gott, verlass das Haus so schnell wie möglich. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast und nicht Draht zu Gott und Gottes Stimme nicht verstehst, du wirst verblüfft sein, verwirrt sein, verunsichert sein und du wirst genau das Verkehrte machen. Und das machen die Menschen, wenn sie die Stimme Gottes nicht einordnen können. Sie werden schizophren am Schluss unter Umständen. Wahre Gläubige, sie sind gut informiert. Sie wissen ganz genau, ich denke nur, die Vision, die Daniel hatte, die 70-Jahr-Woche, er hat die ganze Weltgeschichte geträumt. Oder Standbild des Nebukadnezars. Sogar der Heide Nebukadnezar träumt das Standbild und sieht bis auf den heutigen Tag alles ganz genau. Sogar hat er die europäische Gemeinschaft gesehen, hat den Euro gesehen und das Reich wird uneins sein. Vor 2500 Jahren hat Nebukadnezar geträumt und Europa wird uneins sein. Die Zehen und so weiter, Ton und Erz vermengt und so weiter, die werden uneins sein. Die können machen, was sie wollen. Menschen, die im Geist sind, die sehen Jahrtausende voraus, Jahrhunderte voraus und sie sehen unter Umständen sogar die Gegenwart, was los ist. Also die Geschichte wird erkannt. Der Heilige Geist ist der beste Aufklärer, der beste Lehrer. Ihr habt die Salbung und die wird euch alles lehren. Die Salbung, das ist der Heilige Geist. Und die Salbung klärt uns. Schau her, das ist so und so, ganz einfach. Eins und eins ist zwei. Warum machst du das so kompliziert? Wir Menschen, wir neigen immer zur Kompliziertheit. Und je komplizierter eine Sache ist, desto angenehmer ist es dem Fleisch. Oh, jetzt habe ich endlich mal verstanden. Nein, wenn du nichts verstehst, verstehst du am allermeisten. Verstehst du das? Wenn du nichts verstehst, du hörst diese Predigt hier und weißt du, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das ist auch eine Vision. Plötzlich sagst du, ja, genau das, was er gesagt hat, das ist in meinem Leben gestern gewesen oder vorgestern. Oder das hat der Herr in meinem Leben schon selber hineingeschrieben. Ist nur eine Bestätigung. Ohne Predigt gibt es keinen Glauben und keine Vision. Deshalb die Erkenntnis so wichtig. Visionen werden immer vermittelt. Die hast du nicht einfach so. Ich will es nur sagen, wie man eine Vision bekommt. Die hast du nicht einfach so. Plötzlich wird es dir gegeben. Durch einen Menschen, durch einen Engel, durch den Heiligen Geist, durch einen Prediger, durch die Bibel oder durch irgendein Zeichen. Da knallt was und plötzlich, ach, was war denn das? Und da wirst du fragen und dann gehst du der Sache nach, so wie Moses dem brennenden Busch nachgegangen ist. Und dann, als er dort ankam, Moses, zieh deine Sandalen aus. Ich habe was zu sagen, du stehst ja hier auf dem heiligen Boden. Du siehst, wir werden zuerst mal neugierig gemacht durch irgendetwas. Visionen. Dein Geist muss geweckt werden, damit du eine Vision bekommst. Schlafmützen kriegen keine Vision. Also, du kannst in der Gemeinde sein, oh Herr, ich möchte eine Vision haben. Mach die Augen zu, du kannst bis morgen schlafen und wirst nichts bekommen. Aber plötzlich passiert etwas. Eine Fliege kann dir sogar eine Vision bringen. Peter von Wörten, ich habe sein Zeugnis gehört und das hat mich so begeistert. Der war ein Organist und da wurde in dem Ort, wo er wohnt in Holland, wurde eine Orgel eingeweiht und er wollte die unbedingt hören. Aber der hat gesagt, den Prediger, den will ich nicht hören. Aber ich möchte die Musik hören. Und dann ist er in der Kirche, hat sich vorgenommen, wenn der Prediger anfängt zu predigen, stecke ich meine Finger in die Ohren, ich will sie nicht hören. Und was passiert? Der liebe Gott schickt eine Stinkfliege. Und die setzt sie genau auf die Nase von Peter von Wörten. Und weg! Pff, kann schütteln, so viel er will. Und dann zieht er den Finger aus dem Ohren raus. Und da liest der Prediger genau die Stelle. Wer Ohren hat, so hören, der höre. Das war seine Bekehrungsgeschichte. So kam es zum Glauben. Gott kann sogar durch eine Fliege dir eine Vision vermitteln. Durch eine Fliege. Weißt du, Gott hat Mittel und Wege. Oder durch einen Esel. Denk an Bileam. Warum schlägst du mich? Merkst du nicht, dass ein Engel hier steht? Du kannst sogar ein Prophet sein und du merkst nicht, dass ein Engel da steht. Alt und dumm. Das war er. Ein Prophet, der gute Dinge vorausgesagt hat, aber der hat nicht gemerkt, dass ein Engel ihm im Weg steht und Gott blockiert. Auch das sind Visionen. Meine Bibel sagt, Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. In welcher Form auch immer. Wie auch immer, Gott tut nichts. Meistens benutzt es seine Boten und seine Diener, um dir etwas mitzuteilen. Weitere Visionen in der Bibel, und ich möchte auf eine Vision mich fixieren heute Morgen und eine Vision, die für uns alle gilt, die nicht nur für irgendein paar Menschen aus, welche Exoten oder für welche Sonderlinge gilt, nein, für alle Menschen, auf die möchte ich dann nachher zurückkommen, aber zuerst einmal, Gott gibt Visionen, um seine Gemeinde zu bauen. Denk an die Vision, wo Paulus da bekommt, komm rüber nach Mazedonien, komm zu uns. Er sieht diesen mazedonischen Mann nachts im Traum. Zuerst heißt es, und der Geist wehrte ihm. Dazu predigen, immer hat er einen Frosch im Hals gehabt. Sogar ein Frosch im Hals kann für dich ein Zeichen Gottes sein. Also keine Lust, keine Freude, keine Begeisterung, kein Wort, keine richtigen Gedanken. Es stinkt dir, auf Deutsch gesagt, und so weiter. Und dann sagt der Herr, wie geht's weiter? Und dann sieht er diesen Mann, komm rüber und hilf uns. Also Gott führt auf merkwürdige Art und Weise. Gott führt auch durch Blockaden und dann kommt deine Vision. Und wenn Schwierigkeiten da sind, erwarte eine Vision, denn du brauchst nämlich eine Vision. Denn du musst wissen, wie geht es jetzt weiter mit mir. Gott tut also nichts ohne Ankündigung. Die Sammlung der Gemeinde, damals in der Urgemeinde, wenn ich dran denke, ja, der Herr zeigte, verkauft eure Häuser, die Stadt wird bald untergehen. Und ihr müsst umziehen nach Pela auf der anderen Seite vom Jordan. Und die haben das getan und die haben ihr Geld gerettet. Und die haben ihr Leben gerettet, weil sie auf die Vision geachtet haben. Weißt du, Gott redet und Gott wirkt. Wir sollten immer darauf achten, auch hier. Also ich denke an einen Bruder, wo ich aus Dresden kenne, und der hat mir die Geschichte erzählt. Also bevor Dresden zerbombt wurde, hat Gott ihm gesagt, verlass die Stadt. Verlass die Stadt. Oder in Danzig, ein Prediger, dann sagte, Geschwister, wir müssen alle die Stadt verlassen. Der wurde sogar als Deserteur verhaftet, weil er die Leute ermutigt hat, die Gemeindegeschwister, verlass die Stadt. Also Gott führt, bevor Katastrophen kommen, wird Gott seine Kinder in Sicherheit bringen. Er hat Lot in Sicherheit gebracht, er hat Noah in Sicherheit gebracht, er bringt in Sicherheit. Wenn du keine Vision hast, wirst du nie eine Arche zustande bringen. Und die Arche ist doch ein gewaltiges Stück, größer als die Titanic. Und da war alles drin. Und er hat die Arche auf dem trockenen Land gebaut. Er hat eine Vision gehabt, der Noah. Und das war noch in der Zeit, wo noch nicht der Heilige Geist in dieser Art und Weise auf dieser Erde war. Und sogar wo die Gottlosen waren und Heiden regierten. In der Zeit hat er sogar eine Vision gehabt. Visionen kommen immer und überall, weil Gott überall und gegenwärtig ist. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Ich denke nur die Geschichte mit Cornelius und Petrus. Ja, guck mal, wie zwei Leute zusammengeführt werden. Beide haben eine Vision. Der eine sagt, schick ein paar Boten und hol dir Simon Petrus, der in Joppe ist. Der ist nicht in Jerusalem, der war in Joppe in der Zeit. Du siehst, der geht genau dorthin, wo der ist. Und Petrus sonnt sich und sitzt auf dem Balkon und die Schwester kocht da unten. Und oh, heute gibt's Koteletten. Und da denkt er an die Koteletts und so weiter. Und anstatt an Koteletts zu denken, plötzlich sieht er eine Leinwand. So wie diese Leinwand hier. Sieht eine Leinwand. Und da alle möglichen unreine Tiere. Kein reines Tier, sondern alle unreine Tiere. Gott zeigt ihm unreine Tiere. Und eine Stimme sagt, Petrus, schlachte und iss. Nein, das kann ich nicht. Das sind alles schmutzige Tiere, unreine Tiere. Uns Juden ist das verboten zu essen. Aber der Herr sagt dann, was ich gereinigt habe, das nenne ich nicht gemein. Und du siehst, da ist er schon vorbereitet. Visionen, Gesichte, Offenbarung bereiten uns auf große Ereignisse vor. Auf das, was kurz davor steht. Andere Geschichte. Paulus, der hat Angst jetzt. In Athen hat er Pleite erlebt. In Athen schlotterten seine Knie. In Athen hat er sich vorgenommen, philosophisch ein Referat zu halten über den unbekannten Gott. Und dann steht doch so ein Schüler und sagt, was will der Lausbub uns da erzählen? Der hat doch gar keine Ahnung von der Welt. Und so weiter. Und wurde ausgelacht. Und er ging unverrichtete Dinge weiter von Athen. Studiert seine Geschichte. Nur ein paar Leute, die ein bisschen nachfragten, was war das und so weiter. Aber dann sagt der Herr zu ihm in einer Vision, fürchte dich nicht nach in Korinth. Ich habe dort ein großes Volk. Eine große Gemeinde. Und dort habe ich viel Arbeit für dich. Und das ist Vision, wie Gott einen führt. Visionen bekommst du immer dann, wenn es nichts mehr weitergeht. Und zwar unverblümt, unerwartet. Plötzlich schaltet sich das Bild ein und spricht das Bild zu dir. Und dann bei der Überfahrt. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir. Also Männer des Glaubens haben permanent Visionen gehabt, Gesichter gehabt, Offenbarungen gehabt. Und in der Endzeit wird es ganz extrem werden. Weißt du, in der Endzeit, da wird es Gläubige und Ungläubige geben. Da wird es Menschen sein, die viel mit Gott erleben und die anderen, die überhaupt nichts mit Gott erleben. Es wird also Verständige und Unverständige geben, die, die alles verstehen. Und Daniel sagt, es wird ein großes Wissen zunehmen. Und das große Wissen kommt durch die Offenbarung. Versiegle das Buch. In der Endzeit werden also Verblendete und Sehende, Hörende und Taube geben und so weiter. Da wird es diese Extreme geben. Der eine sagt, ach kommt, hör doch auf mit diesem ganzen Quatsch da. Das bringt doch nichts. Und die anderen sagen, doch, das bringt mir unheimlich viel. Und die Leute dazwischen, die werden bei der Esoterik landen. Die werden dort suchen, was ist das für... Und da werden sie auf menschliche Art und Weise versuchen, das zu konstruieren. Du kannst auch meditieren. Ich habe nichts gegen Meditation und Nachdenken. Aber weißt du, du bekommst durch Meditation und Nachdenken und in sich selber kehren nicht viel. Du musst es von außen beeinflusst werden, von außen beeindruckt werden, von außen inspiriert werden. Die Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist die Sachen niedergeschrieben. Du musst also von außen gepackt werden. Plötzlich steht ein Engel, sag doch deinen Boten, die sollen Petrus holen. Und dann kommt und dann passiert das, was beim Cornelius passiert. Ja? Es wird Menschen geben, die Gott kennen und Menschen, die keine Ahnung von Gott haben und von geistlichen Dingen haben, die werden nur Referate halten und Vorträge halten und über den lieben Gott sprechen. Das wird in der Endzeit sein. Da wird es Menschen geben, die göttliche Führung haben, die immer am richtigen Platz, im richtigen Augenblick sind und das richtige Wort haben. Und die anderen, die sind Tollpatsch. Die werden immer das Verkehrte machen, immer ins Fettnäpfchen langen. Und weißt du, wenn du immer ins Fettnäpfchen langst, da hast du nicht die Führung. Da fehlt dir die Führung, da brauchst du die Leitung des Heiligen Geistes. Du bist nicht im richtigen Platz, am richtigen Augenblick. Wenn du eine Vision hast, ein Mensch der Vision bist, dann wirst du immer das Richtige tun. Vielleicht überhaupt ganz wenig. Du wirst noch ein bisschen pusten und dann wird schon das Ding umfallen. Da wirst du gar nicht viel machen müssen. Es wird Menschen, die offen für Gott sind, und dann wird es Verstockte geben. Das wird in der Endzeit geben. Offen, die wollen alles von Gott haben, die kriegen gar nicht genug. Und dann werden Menschen sein, die wollen überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Oder nur so ein bisschen auf Sparflamme. Gott zwingt sich auch niemand auf, das ist natürlich klar. Auch die Träume, wenn du nicht Träume haben willst, wenn du keine Gesichter haben willst, wenn du den Heiligen Geist nicht haben willst, wenn du nicht in Zungen beten willst. Weißt du, es gibt Leute, die wollen überhaupt nicht in Zungen beten. Das ist vom Teufel, das ist alles von unten. Und deshalb beherrscht der Teufel sie und kontrolliert sie, weil sie dem Teufel mehr glauben als dem Heiligen Geist. Aber ich bete in Zungen und ich spreche in Zungen und Gott offenbart sich. Je mehr ich in Zungen spreche, plötzlich predige ich zu mir selber. Ich merke, ich verteidige mich selbst, ich kämpfe für mich selbst und ich predige zu mir selbst. Wie oft, wenn ich so vorm Spiegel stehe und dann in Zungen bete, dann spüre ich die Salbung Gottes. Weißt du, und dann sage ich, du da, das bin ich. Du hast Autorität. Weißt du, was glaubt ihr, warum die Zungensprache da ist? Wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Das Zungengebet ist für dich, für deine Erbauung. Deshalb bauen die ständig die Leute ab, weil sie nicht in Zungen beten. Die ganzen Frommen, die fangen gut an. Du hast wie ein Samenkorn genug Kraft noch, um aufzugehen. Aber dann, wenn du nicht Wurzeln schlägst, wenn der Heilige Geist nicht in deinem Leben anfängt zu fließen, wenn dieser Fluss nicht mehr da ist, dann baust du ab. Dann gehst du ein, dann verwelkst du am Schluss. Deshalb ist es so wichtig, bist wiedergeboren, hast den Heiligen Geist und jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Jetzt den Herrn loben und preisen in Sprachen, bis geht nicht mehr. Du sollst alles so weit machen, bis geht nicht mehr, bis der Herr sagt, aufhören jetzt mal mit, Feierabend, morgen früh wieder. Und du musst wissen, wo deine Grenzen sind. Auch das gehört dazu, wie weit du gehen darfst und sollst. Weißt du, manche Leute, die denken immer, das ist permanent. Nein, du musst nicht immer, du musst nur wissen, die Zeit Gottes. Die Zeit Gottes. Und die meisten, wenn die nicht mehr weiter können, wenn die Dämonen austreiben, dann fangen sie an, in Zungen zu beten, wenn sie gegen den Teufel nicht ankommen. Gegen den Teufel musst du nicht in Zungen beten. Da betest du in deutscher Sprache und sagst, Satan, raus mit dir! Der versteht Deutsch. Aber weißt du, da beten sie dann in Zungen und denken, dann lacht der Teufel eins. Zungensprache ist als Zwiesprache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und dem Teufel. Du musst eine Vision haben, du musst die Dinge richtig beurteilen, du musst wissen, wo was hingehört. Du kannst nicht einen Kugelschreiber nehmen, um Konservendosen zu öffnen. Du musst wissen, wozu das da ist. Weißt du, und Gott überfordert uns nicht. Wenn wir nicht wollen, der macht's nicht. Er ist ein Gentleman. Göttliche Impulse, die zwängen uns nicht auf. Gott überredet uns nicht, sondern Er sagt, er redet, er lockt. Er zeigt, der Busch brennt und er verbrennt nicht. Gott hat genug Stroh und genug Holz. Und er lässt diesen Busch brennen und der Moses denkt, das gibt's doch nicht, also ich verstehe das nicht. Und weil er das nicht versteht, geht er der Sache nach und was findet er? Gott begegnet ihm. Und immer in Dingen, die du nicht verstehst, da will Gott dir begegnen. Und du sagst, immer wieder kommt es immer wieder, das Feuer brennt immer. Ich weiß gar nicht, haben sie es vergessen, Licht auszuschalten? Oder ist da ein Vulkan ausgebrochen? Was ist da los? Er geht der Sache nach, er geht der Sache auf den Grund. Und in dem Moment, wo du der Sache auf den Grund gehst, bekommst du eine Vision von Gott. Weil du dann würdig geworden bist. Dann, du bist neugierig geworden. Gott offenbart sich den Leuten, die neugierig sind. Nicht den Schlafmützen. Die neugierig sind, die aus der Routine rausbrechen, die einen Schritt nach vorne wagen. Also ich will jetzt sehen, was ist hinter dem Busch daher. Und dann guckt er. Und solange du nicht guckst, wirst du auch nichts sehen. Wer kein Auge für etwas hat, der wird auch nie etwas erblicken und nie etwas erkennen. Also du musst offen sein für göttliche Impulse. Ich denke nur an die Maria, die Mutter Jesu. Weißt du, der Heilige Geist überschattete sie. Die wäre schwarz geworden, wenn es noch länger gegangen wäre. Aber weißt du, was sie sagte, als der Schatten Gottes auf sie fiel? Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und genau das ist es. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du musst dem zustimmen, was der Heilige Geist dir zeigt. Du wirst schwanger werden, Maria. Ja, ich weiß doch von keinem Mann. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll und so weiter. Ich habe keine Windeln. Ich habe kein Bettchen für das Kind. Aber du siehst, sie sagt nur, mir geschehe, wie du gesagt hast. Zuerst redet Gott und dann passiert es. Dann wird es Wirklichkeit. Dann wird dieser Knabe, dieser Jesus geboren. Und dann, weißt du, dann passiert alles von anderen. Weißt du, und als sie Ja sagte, als sie der Vision zustimmte, die Gott, dieser Schatten des Heiligen Geistes zeigte, Vision ist nichts anderes wie Schatten von drüben. So Schattenbilder. Weißt du, kennst du solche Schattenbilder? Das sind Bilder von drüben. Du siehst diese Umrisse, diese Konturen und sagst, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und als sie das sagte, plötzlich, da geht der Engel zum Josef und sagt, Josef, das Mädel nimmst du. Und dann passiert das alles. Er wollte gar nicht, er wollte weglaufen, sich irgendwo untertauchen. Aber Gott hat ihn überzeugt, mach das, was ich dir sage. Was in der, von dieser Frau geboren wird, das ist vom Heiligen Geist. Der hat Gott gehört. Der hat Gott zugesagt. Und ist bereit, Jesus auf diese Welt zu bringen. Und dann führt Gott weiter diesen Josef. Jetzt passiert die Führung nicht mehr durch Maria. Die Maria ist ganz sanft und verstehst du, wird getragen, wird auf dem Esel gesetzt nachher und sie ist hochschwanger, aber kein Platz in der Herberge. Ach, mach dir keine Sorge, der Herr wird für uns sorgen, Maria. Und zwar, der Josef wird vom Herrn geführt, da gibt es Haufen Probleme. In dem Augenblick, wo du Ja zu der Vision sagst, zu dem, was Gott dir gesagt und gezeigt hat, kommen nur Probleme, 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 Probleme und nochmals Probleme. Kannst du Amen sagen? Es ist wahr, was ich sage. Ja, ja, und so ist es. Und so ist es, ihr Lieben. Probleme, 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 Probleme. Aber plötzlich da, kein Raum in der Herberge, macht nichts, da gehen wir in der Höhle. Oder im Stall. Und ja, aber wie bezahlen wir das alles? Und plötzlich kommen da solche Bosse da aus dem Osten irgendwo, die bringen Gold und Weihrauch und Myrrhe und Segen. Und die Hirten kommen, die bringen auch noch was mit wahrscheinlich. Die kommen auch nicht mit leeren Händen zum lieben Gott. Und so fängt Gott an zu segnen. Aber dann sagt plötzlich der Heilige Geist nicht zu Maria, zum Josef. Nimm die Mutter und das Kind und hau ab. Tauch nach Ägypten unter, in Ägypten unter. Du siehst also wieder die Führung durch Josef. Und dann auch wieder, und du siehst, wie wichtig das ist, Jesus wäre umgekommen. Jesus hätte es nicht überlebt, wenn Josef nicht die Führung gehabt hätte. Und wie wichtig der Josef ist für unser Heil und unsere Erlösung, dass wir unseren Heiland haben. Nicht nur die Maria, das sollten die Katholiken auch mal hören. Nicht nur die Maria, auch der Josef ist ganz arg wichtig. Und dann, jetzt, Josef, jetzt kannst du wieder nach Israel zurückgehen. Der nach dem Leben des Kindes trachtete, ist schon tot. Und dann sagt auch der Heilige Geist sogar, wo er sich niederlassen soll. In Nazareth. Denn es steht im Wort geschrieben, er soll ein Nazarener heißen. Du siehst also, Visionen erfüllen die Bibel. Das Wort Gottes. Josef war ein Visionär. Einer, der sich vom Heiligen Geist leiten ließ. Zuerst einmal von seinem Verstand. Ich will untertauchen. Weißt du, wenn Gott wirken möchte, möchten die meisten immer untertauchen. Wenn es ernst wird. ja, Herr, segne mich, aber sobald es ernst wird, wirst du untertauchen. Aber Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, und du wirst schon für alles andere sorgen. Gottes Reden deckt sich immer mit der Bibel, widerspricht nicht der Bibel. Wenn Gott redet, redet er durch viele Zeugen, bestätigt von vielen Seiten. Also diese Vision, wenn du eine göttliche Vision hast, die wird von allen Seiten bestätigt. In Joel Kapitel 2, Vers 28 und Apostelgeschichte 2, Vers 17, das sind gleiche Worte. Es wird passieren, dass der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Es wird kommen und das predigt Petrus. Es ist so. Gottes Wort ist immer gedeckt von beiden Seiten. Altes, Neues Testament, der Prophet oder der Dichter und der Schreiber. Ein Christ muss lernen, mit Visionen und Offenbarungen umzugehen. Weißt du, im ersten Augenblick, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du weißt gar nicht, auf was du dich einlässt. Wenn ich vieles gewusst hätte, auf was ich mich einlasse, hätte ich mich nicht eingelassen. Aber es ist gut, dass Gott uns nicht alles zeigt auf einmal. So immer stückweise. Und unsere Erkenntnis ist immer ein Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist immer ein Stückwerk, nicht das Ganze. Und Gott führt uns Schritt für Schritt. Wenn ich diesen Schritt getan habe, wenn ich bis hierher gekommen bin, dann führt er mich weiter. Und wenn ich dort bin, wird er mich wieder weiterführen. Er wird mit mir nicht stehen bleiben auf dieser Welt, solange ich lebe. Er geht mit mir weiter. Also, aber dann muss man lernen, Gott zu verstehen. Sonst kommen wir nicht geistlich weiter. Sonst werden wir keine Leitung des Heiligen Geistes haben. Gott warnt uns durch Offenbarungen auch. Und so weiter. Wenn ich gerade die ersten Kapitel des Neuen Testamentes lese, die ersten zwei Kapitel, da wird es fünfmal wird erzählt, dass der Engel im Traum dem Josef erscheint, im Traum den Weisen erscheint. Und dann sogar im Traum, geht nicht zum Herodes wieder zurück. Auch das war eine Vision. Geht nicht zu Herodes zurück. Geh nicht zu diesen Menschen zurück, die dich falsch beraten haben oder keine Ahnung haben. Weißt du, Gott warnt uns vor ahnungslose Leute, auch wenn sie religiös sind, auch wenn sie in der Bibel fast versinken. Das sind ahnungslose Leute. Weißt du, egal wie viel sie beten. Weißt du, Gott führt uns hält uns von ahnungslosen Leuten fern. Geht nicht zu denen nach Jerusalem zurück. Die werden euch nicht gut behandeln. Und sie sind auf einen anderen Weg in ihr Land zurückgegangen. Sie haben gehört, was Gott sagt. Was der Geist Gottes sagt, wie Gott sie führt. Oder, dass dieser Josef nachher nach Nazareth geht, ist es wichtig, dass wir auf die Offenbarung achten und geführt werden. Also in den ersten zwei Kapiteln des Neuen Testamentes, da sind Visionäre da. Der Zacharias ist im Tempel, wenn wir die Geschichte Jesu lesen, und der Opfer da, schlachtet da, nimmt das Lamm auseinander. Plötzlich steht ein Engel und sagt, Zacharias, deine Frau ist in anderen Umständen, die Elisabeth, aber Herr, die ist schon zu alt für Kinder kriegen. Ja, das macht nichts. Die ist schwanger und du sollst den Jungen Johannes heißen. Stell dir mal vor. Und er glaubt es nicht. Bis er den Namen aufschreibt, wie das Kind heißen soll, dann kriegt es seine Sprache wieder. Manchen verschlägt die Sprache, wenn Gott redet. Ja, du musst nicht lachen. Und so weiter. Wenn Gott redet, ja, das kann doch nicht möglich sein. Gott redet so, wie er will und was er will. Und er setzt das durch und führt das durch. Und du bist sprachlos. Wenn Gott wirkt, bist du sprachlos. Ich gehe noch weiter. Ich denke nur auf die Bergvision, wo Johannes, Petrus und Jakobus oben sind, Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Sie sehen auf dem Berg eine Vision. Jesus und dann Moses und dann Elia. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Das hätte genauso weitergehen können. Wenn die aufgepasst hätten, wenn der liebe Bruder Petrus aufgepasst hätte, der wäre in den Himmel gelandet. Der wäre abgefahren. Aber der Petrus war so fleischlich, wie die meisten Christen auch sind. Wenn sie Visionen sehen, oh, der Herr zeigt, wunderbar. Und dann weißt du was die Vision zerstört hat? Die meisten Visionen werden zerstört, wenn wir fleischlich werden. Und Petrus ist plötzlich fleischlich geworden. Herr, hier ist gut sein, lass uns eine Hütte bauen. Und ist alles verflogen. In dem Augenblick, und das ist, guck mal die Visionen, schau, geh mal die Gemeinde, geh mal die Charismatiker und die Christen und die Pfingstler durch und die Baptisten und alle möglichen. Die Vision ist da, der Herr hat was Großes gezeigt, ich will meine Gemeinde bauen. Weißt du, was sie dann bauen? Eine Kirche, ein Tempel, eine Kathedrale, eine Synagoge. Und dann fangen sie an zu rechnen, wie groß muss der Turm werden? Und schon ist, nach kurzer Zeit ist die ganze Vision verflogen. Da haben sie nur noch Probleme. Wie bezahlen wir unsere Rechnung? So wie Schuler mit seiner Kathedrale, Kristallkathedrale. Die kann er nicht mehr bezahlen. Die Katholiken haben sie ihm abgekauft. Und jetzt ist er in Untermiete bei den Katholiken. Weil sie nicht mehr bezahlen kann. Und alle seine Pläne, was er da durchführen wollte. Weißt du, eine Kirche bauen. Gott will vielleicht ganz was anderes manchmal. So. 50 Euro kostet das. So, okay. Wir sollten aufhören, immer nur gleich mit Visionen anfangen und sagen, jetzt muss ich das und das tun. Gott zeigt uns und jetzt muss man realisieren, was hat der Herr wirklich gewollt. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirchen nicht zerstören. Das ist die Vision, die Jesus hatte, die Vision, die er uns zurückgelassen hat. Und so weiter. Alles andere ist Unsinn. Alles andere verläuft und versandet und verflüchtet. Oder ich denke nur an die Vision, als Saul von Tarsus bekehrt wurde. Plötzlich kriegt der Ananias eine Vision. Der arme Bruder, der tut mir leid. Weißt du, er hat immer gebetet, lieber Gott, ich will einen großen Fisch fangen. Ja, mein Kind, du wirst einen großen Fisch fangen. Den größten Fisch, den es überhaupt gibt. Ein Riesenfisch. Weißt du, und plötzlich sagt der Herr, du, Ananias, in der Straße, in der geraden Straße, da ist einer gerade angekommen. Saul von Tarsus, geh hin und sag ihm, dass er mir ein auserwähltes Werkzeug ist. Aber Herr, ich habe schon so viel Übles über diesen Mann gehört. Du siehst einmal, Gott hat dir eine große Vision gegeben, aber dann kommt es drauf an, in 5 Minuten später, dann sagt der Herr, da in der geraden Straße, da ist jetzt gerade einer angekommen. Aber Herr, was soll ich dann sagen? Was soll ich denn tun? Geh und sag das, was ich dir sage. Und dann wird es gut werden. Wenn der Ananias was anderes im Fleisch geweissagt hätte, was glaubst du, was da passiert wäre? Der wäre verhaftet worden. Aber weil er nicht im Fleisch war, sondern im Geist. Lieber Bruder Saul, du siehst, wie umgewandelt. Sein Widersacher, sein Feind, nennt er Bruder. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir auf dem Weg erschien ist, wie der alles weiß. Und so weiter. Der dir auf dem Weg erschienen ist, der ist auch mir begegnet, hat mir gesagt, was du bist ein auserwähltes Werkzeug. Eigentlich hätte er den einsperren müssen, den Sack stecken müssen. Aber nein, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Lieber Bruder Saul, ich leg dir jetzt die Hände auf und der Herr wird dich berühren und er wird alles Übrige tun. Und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, er ließ sich taufen. Und er wurde ein auserwähltes Werkzeug. 3-4 Tage später predigt er von Jesus als, ja, wie Tag und Nacht, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Er wurde von einem Licht umleuchtet. Das ist eine Vision. Das Licht hat ihn bekehrt. Und überall, wo er dann das Zeugnis gibt, später und so weiter, ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Dieses Licht hat ihn umleuchtet. Und weißt du, was in diesem Licht los war? Ja, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus ist diesem Verfolger, diesem Lästerer, diesem Gottesfeind begegnet, noch wo er voller Zorn und voller Wut war. Er war kein Heiliger, er war noch ein Sünder. Und so begegnet Gott. Gott begegnet auch Sündern. Auch Sünder bekommen Visionen. Und die haben manchmal starke Visionen, bessere Visionen wie mancher Christ. Die sehen Jesus, also so kann es nicht weitergehen. Ich werde nie vergessen, in tiefem Russland, da kommt ein Usbeke und sagt, ich muss mich bekehren. Habe ich gesagt, ja wieso, morgen schon in aller Herrgottsfrühe. Ja, ich muss mich bekehren. Da saß ich hinten in der Versammlung der letzten Reihe und dann saß vorne ein großer weißer Mann, der hat ein langes Schwert rausgezogen und hat ausgesteckt und mich berührt. Und das hieß, entweder du stirbst oder du wirst lebendig. Und ich will mich bekehren. Und so, die Moslems werden nicht bekehrt durch deine Argumente, indem du da gegen den Koran wetterst oder gegen den Islam wetterst oder was sonst noch wetterst. Die werden nicht bekehrt. Moslems werden bekehrt. Und die sind anfällig dafür, durch Träume, Visionen, Gesichter. Da werden sie bekehrt. Deshalb bete, dass Gott sich offenbart. Und das ist nämlich, was wir brauchen, eine Offenbarung Gottes, sonst reden wir uns den Mund franzig. Verstehst? Sonst predigen wir und passiert nichts. Aber der Heilige Geist, plötzlich, ich kenne einige Leute, ich habe in Südspanien mal Leute kennengelernt, die nennen sich Moslems für Jesus. Die kamen aus Marokko. In Marokko gibt es da zwei Moscheen, die Jesus-Moscheen sind. Also sie sind Mohammedaner und sie bleiben auch Mohammedaner. Und ihnen ist dem Imam, während er vorne steht und redet, plötzlich erscheint ihm Jesus. Ich bin der wahre Prophet. Ja, aber was ist mit Mohammed? Ja, der ist auch ein Prophet. Lass ihn sein. Es kann genug Propheten geben. Aber ich bin der wahre Prophet. Ich bin das Wort des Lebens. Ihm ist Jesus erschienen. Und Jesus ist der Prophet der Liebe. Und Mohammed ist der Prophet des Wortes. Und so bringen alles unter. Weißt du, die Leute verstehen plötzlich die Welt nicht mehr. Manche Christen sagen, ja, das darf nicht möglich sein, wenn Gott sich offenbart. Guck mal, Cornelius, hier in der Bibel. Saul von Tarsus, Gott offenbart sich selbst. Ich habe mich offenbart. Die Juden haben nicht auf Jesus gewartet. Jesus hat sich selbst offenbart, den Juden. Und er kommt in das Sein zu den Seinen. Es ist seine Sache, sich zu offenbaren und uns eine Sicht von seiner Herrlichkeit zu schenken. Paulus wurde umleuchtet. Weißt du, nicht durch die Zeugnisse, die er da gehört hat von den vielen Christen. Du brauchst Jesus. Mein lieber Mann, auch du kommst nicht an Jesus vorbei. Ja, da kannst du erzählen. Ja, ich glaube, aber du kommst nicht am Schafott vorbei. Aber dann, als Jesus sich ihm in den Weg stellt, dann ist alles anders. Plötzlich versteht er die Welt nicht mehr. Plötzlich ist er ergriffen. Plötzlich zittert er. Plötzlich sieht er selbst nicht den Weg. Kannst du mich führen? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Erst das Übernatürliche überzeugt einen. Und Geschwister, genau das ist, wofür ich kämpfe, wofür ich einstehe. Erst das Übernatürliche bringt dich weiter. Weißt du, wenn du in der Gemeinde bist und du nicht mehr vom Übernatürlichen lebst und das nicht deine Quelle ist, das Unsichtbare, das Verborgene, das aus dem Wort Gottes, das Geheimnisvolle, das der Heilige Geist, du wirst landen bei der Esoterik, früher oder später. Ich kann dir das schriftlich geben. Weil du mehr suchen wirst, du hast mehr gekostet, du kennst, du weißt, da gibt was Außersinnliches, was in deinen Fingern juckt. Aber der Heilige Geist will dich erfüllen und dann brauchst du den ganzen Hokuspokus nicht. Der Mensch ist auf das Übernatürliche, Unsichtbare angelegt. Erst, was man im Geist geschaut hat, das ist wahrhaftig dann. Und das will ich erleben. Noch einmal will ich das erleben. Noch einmal will ich das sehen. Und schau den Johannes auf der Insel Patmos, er sieht die Ewigkeit, die Realität. Und erst im Geist siehst du Visionen, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Plötzlich sind deine Augen geöffnet. Herr, öffne mir die Augen. Erst wenn du aus dem Geist geboren bist. Und es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er nicht vom Reich Gottes was vernehmen. Du brauchst diese Wiedergeburt, dass du von Neuem geboren wirst, dass deine Augen sehend werden. Weißt du, einem Sünder muss man das Evangelium predigen, du brauchst Jesus. Aber der Gläubige, der kann nachher Seelsorge bekommen, der kann nachher Geistesleitung bekommen, dem wird dann weiter Impulse vermittelt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 1, eine Offenbarung 1, Vers 10. Johannes war auf der Insel Patmos im Geist. Ich war im Geist. Wann warst du zum letzten Mal im Geist? Als du 40, 41, 42 Fieber gehabt hast? Wann warst du zum letzten Mal im Geist? So, außer dir. Man spricht manchmal von Ekstase. So, außer sich. Herr, hier ist gut sein. Petrus war in Ekstase. Herr, hier ist gut sein. Wann warst du im Geist? Nur was du im Geist empfängst, was du außer sich, außer dir empfängst. Nicht was du in dir empfängst, in deinem Ich. Nein, was du von draußen, von Gott empfängst, wenn du draußen bist, aus dem Fleisch, aus deinem Körper, so außer sich. Warst du schon mal außer sich? Wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest, wärst du auch außer sich vielleicht. Aber nur für ein paar Minuten. Ja, außer dir. Nur was Gott gewirkt hat, das ist eine neue Schöpfung. Nicht alles, was man so macht und sich ausdenkt und sich vorstellt und ausmalt und welchen Eindruck man hat. Ich habe den Eindruck. Vergiss die Eindrücke. Nächstes Mal drückt dich jemand anders von der anderen Seite. Nein, nicht der Eindrücke, sondern so außer sich sein. Ich war im dritten Himmel entrückt und ich sah unaussprechliche Dinge. Und dann kommst du wieder zurück und dann bist du wieder da und dann sagst, Halleluja, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert, was jetzt nacheinander kommt. Du weißt ganz genau, so wenn du vom Traum aufwachst und du weißt, das ist ein göttlicher Traum, du weißt, das wird kommen, früher oder später, jetzt oder vielleicht in 100 Jahren, aber es kommt. Weißt du, immer was du eigenmächtig machst, da geht der Schuss immer daneben, zurück. Da geht der Schuss immer wieder zurück. Weißt du, Moses hat versucht, eigenmächtig zu befreien. Er wusste, er hatte die Vision, aber er hat versucht, im Fleisch das umzusetzen. Weißt du, die Vision empfängst du im Geist und die Vision muss auch im Geist verwirklicht werden. Nicht anders. Du musst im Geist verwirklichen. Nicht, dass du gerade den Kragen umdrehst und den Hals umdrehst und den verscharrst irgendwo im Sand. Da passieren so viele Fehler, wenn die Leute anfangen, eigenmächtig zu handeln, nicht außer sich sind und außer sich bleiben und sagen, Herr, du hast mir gezeigt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist die Vision. So war es auch beim Jakob. Weißt du, da musste die Mutter Rebekka nachhelfen. Oh, verstehst, der will den Esau segnen, der Isaak. Und die Rebekka hat nachgeholfen. Jedes Mal, wenn du einer Vision nachhilfst, geht der Schuss nach hinten. Geht der Schuss nach hinten. Und da musste der arme Junge 20 Jahre lang in der Wüste irgendwo sein Leben zubringen, da beim Labern. Also, du musst nicht dem lieben Gott nachhelfen, die Vision zu verwirklichen. Ja, der Herr hat mir gezeigt, wir müssen... Nein, du musst nicht das Haus bauen oder die Kathedrale bauen. Lass Gott arbeiten. Lass Gott dafür sorgen. Lass Gott sich dafür einsetzen. Lass Gott für dich streiten. Aber die Rebekka, ja, der macht nur Blödsinn, der Alte. Verstehst du, der Isaak, der sieht schon nicht mehr richtig. Der wird noch den Burschen verwechseln und der hat schon verwechselt wahrscheinlich, weil er den Esau da zum Segnen bestellt hat. Und die Rebekka will der Vision nachhelfen. Denn die Rebekka wusste ganz genau, der Junge wird der Segensträger sein. Schon im Mutterleib. Sie wusste, dass sie Zwillinge hat und sie wusste, dass der Zweitgeborene der Segensträger ist. Und sie wollte diese Vision verwirklichen in eigener Regie, in eigener Kraft. Und sie hat die Suppe gekocht und ein Linsengericht gemacht und einen Braten zubereitet. Das hat sie alles gemacht. Sie wollte dem lieben Gott nachhelfen. Hör doch auf, dem lieben Gott wo noch nachzuhelfen. Er braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Er ist mächtig genug. Er ist sogar allmächtig. Er ist sogar allmächtig. Er war im Geist, dieser Johannes. Die meisten sind im Fleisch, so wie der Rebekka. Und zerstören ihre ganze Familie. Sie fuschen Gott ins Handwerk. Oder unser Judas Ischariot. Der Judas Ischariot ist gar nicht so verkehrt. Der ist genauso verkehrt, wie manche Christen auch sind. Judas Ischariot wollte dem Heiland nahehelfen, dass er schneller Israel befreit. Dass er schneller sich outet, dass er der Messias, als Messias auftritt. Das wollte der Judas nur tun. Er wollte nur dem Heiland was Gutes tun. Dass er endlich mal Farbe bekennt. Und er wurde zu Verräter. Und wir werden zu Gottes Verräter, wenn wir dem lieben Gott nachhelfen wollen, in welcher Art auch immer. Und das Ende ist, auch das Ende vom Judas Ischariot, dass manche sogar sich das Leben nehmen, verzweifeln. Ja, wo ist jetzt die Vision? Jetzt habe ich geglaubt, der Herr würde sich verteidigen. Nichts. Der lässt sich gefangen nehmen und lässt sich verhaften und lässt sich kreuzigen. Und viele hängen am Galgen, viele verzweifeln, weil sie die Vision verpassen und weil sie denken, ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Du musst Gott überhaupt nicht nachhelfen. Gott ist stark und mächtig genug. Halleluja. Weißt du, die Vision verschwindet, sobald du anfängst, mit Hütten zu bauen. Sobald du anfängst, menschlich zu denken. Da fängt es an. Sobald du anfängst zu organisieren, sobald du anfängst Geld zu sammeln, sobald du dich auf die Steine, auf die Technik, auf die Masse konzentrierst oder auf die Fernsehbilder oder sonst was, auf das äußere Outfit konzentrierst, das geht alles schon, löscht sich alles aus. Es ist erstaunlich, wie viel der heutigen Visionen, wenn ich so Visionen, die meisten Visionen, was die Leute mir erzählen, ich habe eine Vision, aus Indien ruft mir dein Bruder jetzt schon ein paar Mal jeden Tag, bald einmal, zweimal, ruft an, ich habe eine Vision, ganz Indien für Jesus. Da hab ich so, ja gut, ich habe auch eine Vision, ganz Deutschland für Jesus. Verstehst? Und dann, weißt du, dann sagt, könntest du mir helfen, Indien für Jesus zu erreichen? Wenn Gott dir eine Vision schenkt, gibt er auch das Geld, Indien für Jesus zu erreichen, Deutschland für Jesus zu erreichen. Aber was das meiste ist, die meisten Visionen arten in Sammelbüchse oder Spendenkonto. Da enden die meisten, schicken sie uns, damit wir die Not dieser Welt decken können. Nein, Gott hat die Not geschickt für bestimmte Zwecke, damit die Menschen was lernen. Und dass sie lernen, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Weißt du, und dass die Leute was an sich selber denken. Weißt du, die selber, die tun nichts. Die wollen nur spenden, damit wir Deutschland für Jesus erreichen. Aber weißt du, du erreichst Deutschland für Jesus, wenn du an dem Platz, wo du wohnst, dein Bestes gibst. Da brauchst du kein Cent geben. Wenn du dein Licht leuchtest in deiner Umgebung, ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Christen müssen in ihre eigene Umgebung leuchten und nicht ganz Deutschland für Jesus. Und ich erreiche ganz Deutschland für Jesus, indem ich hier für euch predige und dann diese Predigten rausschicke. Und ich verlange kein Geld und kein Cent. Wenn Leute unterstützen wollen, dürfen sie es. Ich bin dankbar. Aber Gottes Wort ist umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Aber Reich Gottes muss auch finanziert werden. Und das wissen, wahre Gotteskinder wissen, dass Evangelisationen Geld kosten. Und da muss man nicht bitten und betteln. Bitte schicken Sie uns eine große Spende, am besten so Tausender. Und gleich Haus bauen für Moses und für Elia. Weißt du, da hören, mit den Bauprojekten hört die ganze Vision wieder auf. Wie mache ich das? Weißt du, und das ist die Bauvision. Wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Wie verwirkliche ich das? Weißt du, und dann fängst du an, Pläne zu machen, wie du diese Bude da für den Moses baust und die Bude für den Elia baust. Dann fängst du an zu philosophieren. Ja, das muss so sein, Elia ist ein bisschen ärmer, braucht nicht so viel wie Moses. Moses ist ein bisschen mehr verwöhnter. Und dann baust du dann so für Moses und für Elia eine Hütte. Ein Schuppen oder was es auch ist, auch Palast von mir aus. Und dann werden Dinge produziert. Ja, weißt du, Gott will sich produzieren in uns und durch uns. Die heutigen Visionen, wenn ich so höre, weißt du, die heutigen Visionen, was die Leute haben, die ganzen christlichen Kreisen, große Kirche, große Gemeinde, großer Hauskreis, gemütliche Gemeinde, so Wohlfühlgemeinde, Kaffee, Kuchen, Marzipan am besten. Wohlfühlgemeinden. Weißt du, die meisten suchen heutzutage Wohlfühlgemeinden. Die suchen nicht mehr die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wo fühle ich mich wohl? Am besten würde ich keine Stühle hier hinstellen, sondern nur Bänke und ohne Rückenlehne. So haben sich die ersten Christen, haben sich versammelt im Stehens. Bis heute. In den orthodoxen Kirchen versammeln sich mal im Stehens. Und da stehen sie nicht 20 Minuten, da stehen 2 Stunden bis 3 Stunden manchmal. Und die stehen stramm. Weißt du, vor Gott steht man und sitzt man nicht. Aber ihr habt gut trotzdem. Bequeme Sessel. Jemand sagte, ihr müsst andere Stühle kaufen. Viel besser gepolstert. Nein. Der Heiland hing am Kreuz. Das war auch nicht gepolsterte Sache. Aber dann großes Auditorium. Was die heutigen Leute unter Vision verstehen, ist Erfolg und ein dynamischer Prediger, eine Befriedigung unserer Bedürfnisse, viel Rummel. Wie viele Leute sind bei euch umgefallen, hat mir neulich jemand angerufen. Und sie meinen Ruhe im Geist. Nein, wie viele Leute stehen für Jesus? Das sollte gefragt werden. Wie viele kämpfen für Jesus? Wie viele brennen für Jesus? Nicht wie viele umgefallen sind. Umgefallen sind viele. Aber wie viele stehen? Weißt du, da kannst du bald an einer Hand abzählen, die für Jesus stehen. Ja, oder dann, wie viele sind geheilt worden? Wie viele Zehnten zahlen sie euch da und wie finanziert die Gemeinde ihren Mängel und so weiter? Oder, weißt du, diese ganzen äußeren Sachen, weißt du, die wichtigste Sache des Erfolgs und des Segens ist, wächst das Reich Gottes. Kommt Gott zu seinem Recht, bekommt Gott die Ehre. Ist das Reich Gottes bei euch, unter euch, in eurer Mitte, inwendig in euch? Ist das die Vision, die du hast, die ich habe? Ich möchte mehr von Jesus. Das ist meine Vision heute. Und jetzt möchte ich ein bisschen näher an diese Vision rankommen. Weißt du, wir müssen zurückgehen zu der Vision der Urgemeinde. Weißt du, da geht es nicht um äußere Wünsche, sondern es geht um den Wunsch Gottes. Was wünscht sich der liebe Gott? Weißt du, nicht unsere Vorstellungen und Wünsche, was wünscht sich Gott? Und wenn Gottes Bedürfnisse befriedigt sind, wenn der Herr satt geworden ist, dann sagt der Herr zu dir und zu mir, komm, setz dich und jetzt stärke dich. Dann wirst du profitieren von den Segnungen Gottes. Nur diejenigen haben Offenbarungen, denen es um Gott geht. Und nur um Gott. Und mein Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Urgemeinde wurde vom Heiligen Geist geleitet und geführt und so weiter. Und sie wollten, was will der Herr? Verkauft eure Häuser. Stell mal vor, jetzt kommt, plötzlich sagt der Herr, verkauft euch in Berlin hier eure Häuser, eure Wohnungen, löst alles auf. Und ich will, dass ihr dort und dort in den Spreewald vielleicht zieht. Oder sonst wohin. Weißt du, was würdest du sagen? Ja, der Pastor spinnt. Ja, sagt, manche Leute reden so dumm. Verstehst du? Aber wenn der Heilige Geist wirkt, weißt, dann erklärst du die Stimme Gottes haben, für verrückt. Weil du sie nicht verstehst. Aber wenn du verstehst, vielleicht hat Gott doch zu ihm geredet. Vielleicht hat der Herr ihm doch was gesagt. Vielleicht hat der Herr ihm doch was offenbart. Naja. Die Christen wurden auch so von den Juden zerstreut. Da hat Gott schon selber gesorgt, nachdem sie ihre Häuser verkauft haben, wurde diese wunderbare Gemeinde aufgelöst. Und die Zerstreuten, wo sie hingingen, predigten das Wort Gottes. Gott hat selbst dafür gesorgt, dass das Evangelium sich verbreitet und wächst und sich vermehrt und die Erde erfüllt. Gott hat selbst gesorgt. Zuerst mal verkauft eure Häuser und dann haben sie Geld gehabt, woanders wieder neu anzufangen. Ist das nicht toll, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet? Nur ganz kurz so über Visionen, Ideen und Offenbarungen. Weißt du, nicht alle Schnapsideen oder Blitzideen, die du hast, sind vom Heiligen Geist. Du musst die Ideen prüfen, das ist Nummer eins. Und dann musst du Gott überlassen, dass er das, was er in dir angefangen hat, er ist der Anfänger und er ist der Vollender, dass er diese Vision, die er in dein Leben eingepflanzt, eingepfropft hat, eingeimpft hat, dass er die auch vollendet. Und dass es nicht wieder menschelt. Geschwister, das Schlimmste ist das Menschliche. Dass wir menscheln und menschlich werden. Weißt du, ja, das kann nicht möglich sein. Josef hat einen Traum gehabt, der Junge, ich bin ein König. Von mir hat sich Vater, Mutter und meine Geschwister verbeugt. Und was haben die Brüder gedacht? Was haben die Geschwister gedacht? Weißt du, du kannst eine Vision haben, aber deine Mitbrüder, deine Mitschwestern vereiteln dir deine Vision. Die versauen dir das, was Gott dir gezeigt hat. Was machen sie? Jetzt kommt der Träumer. Und werfen ihn in eine Grube, verkaufen ihn nach Ägypten als Sklave. Und der Junge muss 20 Jahre büffeln. Du siehst, du hast eine Vision, aber da kommen die Brüder, für die du die Vision hast. Aber die zu dumm sind, an die Vision zu glauben. Die das nicht wahrhaben wollen. Ja, muss ich mich auch noch bücken? Die werden sich alle noch ganz schön bücken nach 21 Jahren. Die werden alle wieder zurückkommen. Josef haben sie nach Ägypten verkauft und die werden alle schön brav zurückkommen. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Gauner sind das. Ganoven sind das. Verbrecher sind das. Mörder sind das. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Und Josef sagt, steht mal gerade, guckt mir in die Augen, ich bin euer Josef, den ihr verkauft habt hier. Denkt an die Vision, die ich vor 21 Jahren hatte, die ich euch erzählt habe, was ihr nicht wahrhaben wolltet. Jetzt ist es wahr. Jetzt seid ihr gekrochen, hergekommen, auf alle vier beinahe. Jetzt seid ihr da. Du siehst, wie Gott arbeitet. Gott kriegt uns alle noch auf die Knie. Glaub mir das. Wenn du eine Vision hast für dein Leben, für deine Sache, für deinen Auftrag, wenn Gott für die Gemeinde eine Vision gegeben hat, die wird wahr werden. Früher oder später. Die wird wahr werden, früher oder später. Visionen sind göttliche Antworten auf die Probleme der Welt, die Probleme der Familie, die Probleme der Situation. Mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Also wenn Gott eine Vision schenkt, die geht in Erfüllung, so oder so, warte 20 Jahre. Wer keine Vision hat, der ist ein ewig Gestriger. Weißt du, Vision ist es, was dich beweglich, flexibel macht. Und du gehst, und guck mal, und Josef ging nach Ägypten und hat dort auch das Beste gemacht. Und der Herr war mit ihm. Wenn die Menschen, die Brüder versuchen, die Vision eines Menschen zu zerstören, der Herr war mit Josef. Und der Herr macht Geschichte mit Josef. Und der Herr macht Josef erfolgreich, egal wo er hinkommt. Selbst wenn er in der Hölle gewesen wäre, er hätte auch in der Hölle die Gegenwart Gottes erlebt. Und der Herr war mit Josef überall. Wenn du deine Vision festhältst, du weißt, Gott hat mich berufen. Dann kann kein Tod und Teufel dich runterkriegen. Gott hat mich berufen. Wenn du eine Vision hast, und Geschwister, die meisten haben keine Vision, und wir sollen alles dran setzen, dass du eine Vision hast, denn das ist, was dich überleben lässt, das, was dir Lebensgeist und Lebenskraft gibt. Deine Vision. Da ist der Paulus auf der Überfahrt nach Rom und weißt du, der Teufel hat alle Register gezogen. Der Mann darf auf keinen Umstand nach Rom kommen. Der ist zu gefährlich. Und da beten schon alle Dämonen. Paulus darf nicht nach Rom können. Jesus kennen wir, von Paulus wissen wir. Also die Hölle zittert, das Meer tobt und das Schiff kentert. Und jetzt, der Teufel freut sich, jetzt wird er bald ertrinken. Aber Paulus kann schwimmen. Paulus hat Glauben. Und wenn es sein muss, kann er sogar auf dem Wasser gehen. Das traue ich ihm zu. Weißt du, Paulus, denn heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. Der hat eine Vision gehabt, bevor das alles passierte. Geschwister, bevor das Chaos in deinem Leben passiert, musst du die Vision haben, von Gott gezeigt bekommen. Das ist es. Und er schon lange, Jahrzehnte schon vorher eine Vision gehabt. Und die Vision lautete, du wirst mir ein Werkzeug sein vor Königen. Nicht nur vom Volk Israel, vor Königen, vom Kaiser. Kann sich gar nicht vorstellen, wie komme ich zum Kaiser? Er wäre freiwillig gar nicht zum Kaiser gegangen. Freiwillig hätte er nie geschafft, nach Rom rüberzufahren. Vielleicht hat er gar nicht so viel Geld gehabt. Aber Gott hat ihn hingebracht. Wenn Gott einen will, irgendwo hinzubringen, bringt er hin mit Geld und ohne Geld. Verstehst? Jetzt kommt mit militärischen Ehren sogar. Und ich bin selber die Strecke da Via Appia mal gelaufen, den Paulus als Gefangener von Patulia, also von Pompeji, Richtung in diese Richtung gelaufen ist. Und du, das ist kein leichter Weg, aber er ist gegangen und es hat funktioniert und ist angekommen. Und Paulus sagt, da ist eine Gemeinde, die Geschwister sorgen jetzt für die Soldaten. 200 oder fast 300 Soldaten, die wurden versorgt. Aber jetzt das, was ich sagen wollte, weil er eine Vision hatte, da kommt diese Wippe, aus dem Gebüsch springt sie raus, knallt, beißt sich an der Hand und jetzt warten die Leute, jetzt wird er bald ohnmächtig und sterben. Nein, Paulus hat eine Vision und da überlebt die Wippe. Wenn du eine Vision hast, überlebst du alle Wippers. Alle Wippers, du überlebst sie. Du schleuderst ab, ich kann noch nicht sterben, ich habe noch einen Auftrag. Deshalb, du musst eine Vision haben, nicht nur bis zu Weihnachten oder bis zu Ostern oder bis zum Geburtstag. Du musst eine Vision haben für die Ewigkeit. Hast du eine Vision für die Ewigkeit? Dort muss sie enden. Dort muss sie begründet werden. Dort muss das Fundament sein für deine Vision. Die Vision ist so wichtig, dass du sie hast. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, sagt Paulus. Wer solch eine Vision hat, der lebt zielbewusst. Der verliert und verplempert nicht seine Zeit. Der sagt sich von einem Alten so schnell wie möglich los. Alles, was ihn belastet, das lässt er fahren. Er sagt, ich habe ein Ziel, ich muss noch dort und dorthin kommen. Das ist meine Vision. Sprüche 28, 18, wo keine Vision ist, da werden die Menschen wild oder da verwildern sie. Wo keine Vision ist, da werden sie wild. Wo keine Offenbarung ist, da verlieren die Menschen die Beherrschung. Wenn schwierig wird, drehen sie durch, da brechen sie zusammen. Wo keine Offenbarung ist, da verlieren sie die Selbstkontrolle, da verlieren sie die Scham, da verlieren sie alle Grenzen, da werden sie schrankenlos, da werden sie unverschämt, da werden sie böse und bitter, da werden sie aufdringlich, da werden sie fordernd. Wo keine Offenbarung ist, da werden sie also sehr bissig, so wie diese Wipper. Darum fallen auch so viele Christen ab. Darum sind auch so viele schnell enttäuscht und frustriert, weil sie keine Offenbarung haben. Wenn du Offenbarung hast, das, was du im Licht geschaut hast, wirst du nie bezweifeln in der Dunkelheit. Da können Schwierigkeiten kommen, noch und noch. Du weißt, am Ende des Tunnels ist ein Licht. Und dort geht es weiter. Aber wenn du keine Vision hast, was willst du machen? Viele haben keine Vision. Die wissen kein Ende und keinen Ausgang. Die wissen gar nichts. Die wissen gar nicht, was das darauf ankommt. Schauet ihr Ende an, steht in der Bibel. Schauet ihr Ende an. Die Visionen, die sind ganz arg wichtig, dass du sie hast. Und zwar jeden Tag, wenn du aufstehst und guckst, ist die Vision noch da? Ist das Bild noch vor mir? Ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Hört mal, Paulus hat dreimal, eigentlich steht sechsmal sein Zeugnis in dieser Art und Weise in der Bibel. Ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Visionen. Und die Vision, die Gemeinde, die wir als Gemeinde haben, als Gemeinde Jesu haben, soll ich euch sagen, was die Vision ist? Die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist meine Vision. Maranatha, Jesus, Meister, mein Herr, komme bald. Und so haben sich die ersten Christen gegrüßt. Das war ihre Vision. Maranatha. Die Vision der ersten Christen. Schaut, liest die ganze Offenbarung. Der kommt. Der Herr kommt und seine Füße setzt auf den Ölberg. Der Herr kommt mit Tausenden von Engeln und Herrschern. Das hat schon der alte Henoch schon geschaut, dass der Herr wiederkommt. Das ist diese Vision der gläubigen Menschen, die Wiederkunft des Herrn. Das ist die Vision, die Gott dir in dein Herz pflanzen muss. Wir leben für die Wiederkunft Jesu. Und wisst ihr, wann für mich Jesus kommt? Wollt ihr wissen, was ich denke, wann Jesus kommt? Er kann in 10 Jahren kommen, er kann vielleicht in 20 Jahren kommen, kann nächste Woche kommen. Sobald ich aufhöre zu leben, ist Jesus für mich wiedergekommen. Ob du glaubst oder nicht, bin ich schon drüben. Bin ich in der Herrlichkeit. Lebe ich in der Auferstehung. hat die Wiederkunft Jesu stattgefunden. Da muss ich nicht nochmals 1000 Jahre warten. Ich bin schon in der Ewigkeit. Die meisten Leute denken Entrückung, das wird sowas Schönes sein. Nein, vergiss es. Entrückung findet statt, wenn du hier diese Erde verlässt. Dann bist du nicht mehr da. Dann bist du nicht mehr da. Du wirst von dieser Erde genommen. Weil viele Leute, die bringen alles durcheinander. Ich warte auf Jesus. Du wirst dieses Wiederkommen Jesu in den Wolken als solches vielleicht nicht erleben. Aber wir werden hingerückt. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit und wir werden denen nicht zuvorkommen. Steht in meiner Bibel. Also, wenn der Herr dich ruft, bist du drüben. Ganz schnell. Ganz schnell. So, Wiederkunft Jesu. Diese göttliche Vision. Das ist das Werk, was noch aussteht. Alles ist schon erfüllt. Erlösung ist geschehen. Auferstehung ist geschehen. Ausgießung des Heiligen Geistes ist geschehen. Himmelfahrt Jesu ist geschehen. Das letzte große Ereignis, was noch kommen muss, ist die Wiederkunft des Herrn. Und die passiert für jeden individuell. Ob du es glaubst oder nicht. Kannst annehmen oder kannst nicht. Muss auch nicht annehmen. Ich krieg nichts dafür. Ich habe nichts dafür. Davon. Seine Wiederkunft. Weißt du, wenn das deine Vision ist, und das ist meine Vision, ich glaube an Jesus, ich muss euch noch etwas vorausschicken, ganz schnell. Ich klebe in Stuttgart fast 1000 Plakate mit meiner Jugend in einer Nacht. Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Und da habe ich die ganze Stadt zugeklebt, dass sogar der Reporter am frühen Morgen sagt, ich weiß nicht, was heute Nacht los war in Stuttgart, man kann nicht mal mehr gerade ausgucken, überall steht, Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Ich habe gedacht, Halleluja, das ist wunderbar. Es hat endlich Stuttgart begriffen, Jesus kommt bald wieder. Und da, als ich das Werk vollendet hatte und mich so gefreut habe, hat Gott zu mir gesprochen. Johannes, die Wiederkunft Jesu, die ist nicht für Stuttgart. Dass Jesus bald wiederkommt, alle rette deine Seele. Jesus ist schon gekommen. Das hat mir plötzlich der Heilige Geist gesagt. Ich habe mich so erschreckt. Ich habe gesagt, du bist ein Irrlehrer. Du hast etwas an der Wand geklebt da und gekleistert. Jesus kommt bald wieder. Alle rette deine Seele. Jesus ist gekommen. Die Sünder, die Stuttgarter müssen hören und die Berliner auch. Jesus ist gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, es ist wahr. Und wie geht's weiter? Ja, und ich bin, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist da. Und erst für die Gläubigen ist die Wiederkunft Jesu der Schlüssel. Ein seelsorgerlicher Schlüssel. Weißt du, das diszipliniert dich, das macht dich, dann kannst du nicht mehr so leben, wie du willst, wenn du weißt, der kommt morgen. Oder kommt vielleicht heute Nacht noch. Weißt du, seine Wiederkunft ist eine Vision, die uns diszipliniert. Die Bibel sagt, reinigt euch eure Hände, denn ihr wisst nicht, dass der Tag des Herrn nahe ist. Legt ab, lasst eure Herzen nicht beschwert sein mit Saufen, Fressen und was weiß ich allem. Das ist für die Gläubigen. Lasst euch nicht mit Irrlehren rumtreiben und mit allen möglichen Gefühlsduseleien. Legt das alles ab, belastet euch nicht, denn der Tag ist nahe. Der Herr steht vor der Tür, seine Ankunft ist nahe. Der Herr hat schon die Türklinke in der Hand. Derselbe Jesus, der in den Himmel fuhr, und das haben die Jünger die Vision auf dem Berg Ölberg, bekommen. Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, dieser Jesus wird genauso wiederkommen. Und seitdem gibt es keine andere Vision mehr. Derselbe Jesus wird wiederkommen. Und demselben Jesus wirst du begegnen. Und deshalb sorgten sich die ersten Christen nicht mehr für ihre Häuser, rechneten dann nicht mehr so genau, sie verkauften ihre Häuser. Das war der Schlüssel. Die haben gesagt, wir belasten uns nicht mehr. Der Herr kommt wieder. Und für sie, als sie ihre Augen zumachten, ist der Herr gekommen. Ganz einfach. Der war da. Und die haben nicht irgendwie, am Anfang fingen sie auch zu spinnen. Wenn du den Korintherbrief liest, mach mal unsere Bibelschule, schau da hinein, da steht genug Information darüber. Also, die haben nicht fantasiert, oder die fingen an zu fantasieren. Ja, müssen wir noch warten, was ist jetzt mit denen, die schon vorher gestorben sind? Wir werden nicht zuvorkommen. Denen, die entschlafen sind. Wir werden nicht zuvorkommen. Weißt du, Jesus hat ganz andere Visionen den Jüngern eingeimpft und eingebläult. Weißt du, die kamen da mit Israel-Fanatismus. Ja, wann wirst du das Reich Israel, das Haus Davids aufrichten? Dann sagt er, vergisst es, euch gebührt mich Tag und Stunde zu wissen. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das war die Botschaft. Das war die Vision, die er vermittelt hat. Ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, von wegen Haus Israel herstellen oder wiederherstellen oder das Haus Davids, vergisst es. Das wird niemandem passieren. Ist auch nicht nötig. Denn wir kommen nicht mehr auf diese Erde zurück. Was brauchen wir noch? Haus Israel oder Haus Davids oder Haus Matthäus? Das brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben ganz andere Häuser. Unser Heiler ist uns vorausgegangen, hat uns eine Stätte vorbereitet. Und er sagt, und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf was ihr da seid, wo ich bin, nicht mehr Haus Davids und Israels. Die ersten Christen, mit jedem Augenblick haben sie die Wiederkunft Jesu erwartet. Sie haben das Materielle nach hinten gestellt. Sie haben sich nicht für Materialismus sich mehr groß verschrieben. Sie mussten essen und trinken. Sie mussten ihr Leben gestalten. Aber das war nicht mehr das Wichtigste. Das Wichtigste war der Herr. Unser Herr kommt. Maranatha. Sie haben nicht gesagt, grüß Gott oder guten Tag oder hallo. Sie haben Maranatha gesagt. Unser Herr kommt wieder. Kommt bald. Sie wussten, Jesus kommt. Und sein Reich mit ihm. Weißt du, sie haben auch gebetet, dein Reich komme. Das war das Gebet, das Jesus gelehrt hat. Dein Reich komme. Und sie haben jeden Augenblick das Reich Gottes erwartet. Und zwar drüben. Bei Gott. Und nachdem sie das alles gemacht haben, die Häuser verkauft haben und, waren sie täglich im Tempel. Sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Und sie warteten auf Jesus. Sie warten auf Jesus. Sie lebten ihre Vision aus. Sie verwirklichten die Vision. Unser Herr kommt bald. Leute, macht euch bereit. Weißt du, wenn du mal weißt, Jesus kommt bald wieder, kann noch zu meinen Lebzeiten kommen, kann, weißt du, meine Zeit ist begrenzt, deine Zeit ist auch begrenzt. Weißt du, wenn, ich muss die Zeit auskaufen. Jesus kommt bald wieder. Das ist für Gläubige, für echte, ernste Christen. Das Ende kommt zum Anfang zurück. So wie es damals war. Und es wird Menschen geben, die an die Wiederkunft Jesu glauben. Und manche Leute sagen, da wird lange nicht kommen. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Jeder Einzelne. Schon allein, dass Gott jeden Einzelnen abrufen kann und dass Jesus jeden Augenblick kommen kann. Die Zeichen stehen auf Ende. Deshalb war auch unser Bruder Hedgecock. Bald ist es die Zeit vorbei. Das ist ein Thema in diesen Tagen. Bald ist die Zeit vorbei. Bald ist die Zeit der Gnade vorbei. Bald hör deine Spielerei und deine Spinnerei auf. Bald kannst du nicht mehr dies und jenes machen, was dir einfällt. Bald stehst du vor der Ewigkeit. Und was dann? Der König kommt zurück. Der König kommt zurück. Weißt du, und dann wird er Rechenschaft von jedem Einzelnen fordern. Wenn du diese Vision hast, mein König kommt zurück, mein Herr, dem ich diene, dem ich vertraue, dem ich mich mein Leben verschrieben habe, der kommt zurück. Wenn du diese Vision hast, Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Offenbarung 22, 12, damit hört bald die Bibel auf. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben jedem, wie es ihm entspricht oder wie sein Verdienst entspricht. Jesus kommt zurück und du wirst belohnt. Weißt du, wenn du diese Vision hast, er kommt zurück und ich muss vor Gott stehen, da wirst du ganz anders leben. Da wirst du jede Minute auskaufen, die dir zur Verfügung steht. Da wirst du dein Bestes geben. Und das Beste ist gerade für Gott gut genug. Nur das Beste. Was anderes will er nicht haben. Das andere kannst du behalten oder den Schweinen geben. Ja. Die Vision, die Gott der Gemeinde gab, ist, seine Herrschaft bricht an. Sein Reich kommt. Und nicht da irgendwelche Messias kommen. Und nein, da nur groß Israel, 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 vergiss. Das wird nicht mehr sein. Das wird eines Tages kein Israel mehr geben. Israel ist zerstreut und alle Völker. Und dort soll es bleiben. Und sie haben genau die gleichen Rechte, die gleiche Verpflichtung wie alle anderen Völker auch. Das Heil kommt nur von Jesus. Und nicht irgendwo anders. Vergiss, Maranatha, mein Lohn kommt mit mir. Dein Zahltag. Und Gott wird wieder die Geschichte neu anknüpfen. Und weißt du, das Letzte, was Jesus getan hat, und das ist die Vision, wie er zurückließ, er segnete sie auf dem Ölberg. Das war das Letzte, was wir von Jesus haben. Er segnete sie. Und sie gingen hin nach Jerusalem, und sie blieben in Jerusalem, bis der Herr sie wieder anders geführt und geleitet hatte, bis sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Er segnete sie. Weißt du, die Vision für dein Leben soll sein, ich bin ein gesegneter Gottes. Gott hat mich gesegnet. Er hat mich gesegnet vom Ölberg. Das, was die Jünger damals geschaut und gesehen und erlebt haben, das haben sie mitgenommen. Wir sind Gesegnete. Wir sind vom Heiland selber, vom Auferstandenen selber gesegnet. Und mein Lohn kommt mit mir. Die Wiederkunft Jesu ist die Vision, die die Gemeinde des Herrn festgehalten hat. Der Herr kommt bald. Und sie redeten nur noch täglich, deshalb waren sie täglich im Tempel und sie wollten jeden Tag bereit sein, wenn er kommt. Und sie haben immer vom Tempel zum Ölberg geschaut, vielleicht kommt er doch noch bald zu unseren Lebzeiten. Sie erwarten das Reich Gottes. Und jede große Geschichte in der Bibel hat einen Ausgangspunkt im Himmel. Und du brauchst diese himmlische Erscheinung, diese himmlische Offenbarung wie Saul von Tarsus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Weißt du, du denkst, du dienst Jesus, aber ich muss was ganz Ehrliches sagen, die meisten verfolgen Jesus immer noch, auf christliche Art und Weise. Die arbeiten gegen Jesus. Jesus möchte etwas bewirken in deinem Leben, aber du bist immer, du stemmst dich wie ein Bock gegen ihn. Gott möchte dich an deinen Platz hinbringen, der möchte dich als einen lebendigen Stein in seinem Werk verwenden, aber du, nein, Herr, ich möchte irgendwo, wo alle mich sehen können. Aber du wirst keine Toilettenschüssel sein. Ja, da sitzen alle drauf nur. Und kacken. Also, für das bin ich nicht geboren. Weißt du, du siehst, Gott will uns führen und leiten, Gott will uns einsetzen und gebrauchen, und du sträubst dich gegen deine Berufung. Und da schaust du lieber in die Vergangenheit, früher, da war alles ganz anders. Aber die Apostel, die reden von den herrlichen Taten Gottes und sie erzählen, Jesus kommt wieder. Das ist das letzte, das große Ereignis, was kommt. Und deshalb haben die Apostel auch keine Angst vor dem Tod gehabt. Denn die wussten, wenn wir hier ermordet werden, umgebracht werden, wenn wir hier sterben, wir sind sofort in der anderen Welt. Wir sind sofort in der anderen Welt. Wir sind sofort bei Jesus. Jesus sagt, ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin, im Jenseits. Ich will nicht vom Sterben predigen, aber Sterben ist eine Realität für jeden Einzelnen von uns. Du kannst so viel Pillen schlucken, wie du willst. Kommst nicht vorbei. Das ist die Realität, früher oder später. Und sie glaubten, dass sie bei Jesus sein werden und dass dort alles viel besser sein wird, viel schöner wird und viel flüssiger wird. Wir werden dort aufgehen und aufblühen und dort werden unsere Jahre, die hier die Heuschrecken gefressen haben, alle erstattet werden. Sie haben eine Vision gehabt von Gott. Wir leben hier nicht umsonst. Sein Lohn kommt mit mir, mit ihm. Wer kein Ziel hat. Und Menschen ohne Vision sind Menschen ohne Ziel. Die kommen nirgendwo hin. Und wer kein Ziel hat, da ist jeder Weg falsch. Jede Gemeinde falsch. Jeder Pastor falsch. Wer kein Ziel hat, der kann in der Richtung gehen, ist falsch. Kann er in der Richtung gehen, ist falsch. Kann er das machen, ist falsch. Kann das machen. Du machst nur falsch. Wenn du kein Ziel hast, wenn du keine Vision hast, bist du immer verkehrt. Hast du noch nicht gemerkt? Du drehst dich nur im Kreis, das ist verkehrt und das ist verkehrt und das ist verkehrt. Aber wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, ich bin für den Thron bestimmt, das ist die Vision, die ich habe. Ich bin für den Thron bestimmt. Und nicht für den Abfallhaufen. Ich bin für den Thron bestimmt. Das ist die Vision. Und je klarer deine Vision ist, desto besser hast du die Ahnung, das Gefühl und spürst, oh, ich diene Gott, ich arbeite auf mein Ziel zu, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ich laufe den Lauf des Laufs. Guck mal, die Olympiade, jeder läuft auf seine Schiene und jeder versucht, das Beste zu geben. Und du musst nicht auf deinen Nachbar gucken, links und rechts. Du musst nur auf das Ziel gucken. Und kurz vor dem Ziel, und wir stehen alle kurz vor dem Ziel. Leute, wir müssen kurz vor der Vision alle Register ziehen, vor der Vollendung. Und noch einmal, und ich denke nur, ich habe neulich im Fernsehen eine Läuferin zugeguckt, die war die Letzte. Die hat sich so viel Zeit und so viel Gemütlichkeit, dass alle gesagt haben, also die ist Goldmedaillen gewinnen und läuft als Letzte. Und plötzlich, ein paar hundert Meter vor dem Ziel, hat die gespurtet und die ist an alle vorbei. Weil sie ein Ziel hatte. Sie sagte, ich lebe für die Goldmedaille und nicht irgendwo in der Ferne liefen. Und du musst aus deinem Versteck rauskommen, aus deiner Höhle rauskommen und du musst auf dein Ziel zugehen. Gott hat dir ein Ziel gegeben, eine Vision. Und Elia, als er wieder gestärkt wurde durch die Kraft des Geistes und Manna vom Himmel und Brot vom Himmel und Wasser vom Himmel, dann ging in dieser Kraft 40 Tage, bis er zum Thron Gottes kam. 40 Tage. Er marschierte, bis er zum Thron Gottes kam. Weißt du, du bist vielleicht auch hier jetzt gerade noch, so dein Testament zu machen und zu sterben und abzudanken. Aber weißt du, wozu Gott dich berufen hat und warum du hier bist heute Morgen? Gott ruft dich und sagt, komm raus aus deiner Höhle. Das ist nicht deine Berufung. Das ist nicht, wo du dich verkriechen sollst, hinterm Ginsterstrauch. Komm raus aus deiner Höhle, fang an mir zu dienen, wie ich dich berufen habe, wie ich dich befähigt habe, wie ich dich gesegnet habe, wie ich dich eingesetzt habe und fang an mir zu dienen. Ja, aber Herr, ich bin nicht besser wie die anderen. Lass mich sterben. Guck mal, wie dieser Mann flennt, dieser Elia, dieser Mann Gottes, der Feuer vom Himmel holt und nur wegen so einem Weibstück da, wo man denkt, er wird jetzt bald den Kopf verlieren. Der Teufel versteht dich nur zu bedrohen, aber er kann dich nicht ermutigen. Und der Engel Gottes ermutigt ihn, Elia, auf, du hast noch Dienste, du musst deinen Nachfolger salben, du musst noch einen König einsetzen und du musst noch den Jehu, diesen Feldherrn noch befähigen. Und noch vieles andere mehr. Und du musst sogar in den Himmel fahren. Du siehst also, der Elia muss in den Himmel fahren und in den Himmel gehen. Und weißt du, wie es bei ihm geht? Er muss zick, zack, zack, zack. Weißt du, da verfolgt einer, der will auch das doppelte Maß seiner Segnung haben, dieser Elisa. Er verfolgt. Du siehst, der hat ein Ziel. Der ist, der Elisa hat ein Ziel. Und er kriegt das doppelte Maß der Berufung, weil er den Elisa, den Elia so verfolgt. Und er sagt, ich werde nicht aus den Augen lassen. Wenn ich sehe, ich werde bei, an ihm festhalten. Mein Herr, und als er wegfliegt, der Mantel fällt runter, die Berufung fällt auf ihn zurück und so weiter. Und er ist wieder ein begnadigter Diener Gottes und er vollbringt doppelt so viel Wunder und doppelt so viel Zeichen. Weißt du, sogar als Toter, da liegt er im Grab und da wird ein Soldat reingeschmissen, der springt raus aus dem Grab und ist lebendig. So, und das sind, der vollbringt doppelt so viel Wunder, weil er ein Ziel hat. Wenn du kein Ziel hast, wirst du nichts bekommen. Wenn du keine Vision hast, gib mir das doppelte Maß deiner Kraft, deine Portion, Elisa, Elia. Also, jetzt sind wir dran. Jetzt bist du gefordert. Wir wollen in die Gegenwart Gottes gehen und Gott suchen und Gott begegnen. Ist deine Vision groß genug, Bruder, Schwester? Was zählt wirklich in deinem Leben? Klammerst du dich nur an Strohhalme? Was ist, wenn dir dein Strohhalm davon schwimmt und du nichts mehr hast? Weißt du, ein Mensch ohne Vision ist wie ein Schiff ohne Ruder oder Steuer. Oder, ja, du bist unzufrieden, unkonzentriert und unglücklich mit dir. Hast du eine Vision? Und Paulus hatte diese Vision. Er sagt, Apostelgeschichte 26, Vers 19, daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Kannst du das auch von deinem Leben sagen? Kannst du das von deinem Leben sagen? Ich war treu. Ich habe diese himmlische Erscheinung seit meiner Bekehrung, seit meiner Wiedergeburt, seit meiner Taufe verwirkliche ich Stück für Stück meine Berufung. Das ist die Vision. Stück für Stück. Und Paulus schreibt in Titus 2, Vers 13, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Das ist die Vision. Leute, und lasst euch nicht verkaufen für billige Linsensuppe. Oder ihr seid nicht käuflich für irgendwelchen Materialismus. Es geht um deinen Segen, dein Erstgeburtssegen. Und den sollst du nicht verplempern. Unsere selige Hoffnung, diese große Erscheinung des Herrn. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde eine Vision gegeben hast. Das ist dein Thron, deine Herrlichkeit, die Wiederkunft Jesu. Dein Reich komme, Herr. Halleluja. Und ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf die Herrlichkeit, die du uns verheißt hast. Maranatha, unser Herr, komm bald. Unser Jesus ist schon unterwegs und er wird bald erscheinen. Und alle, die ihm angehören, werden zu ihm entrückt werden. Und Halleluja. Und wenn wir einschlafen und vielleicht hier in dieser Welt verlassen, das macht nichts. Wir sind auch dann bei dir und wir bleiben bei dir. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für die gute Hoffnung, für den guten Glauben, das, was wir haben. Und wir werden diesen Glauben nicht aufgeben. Ich halte fest an diese Krone des Lebens. Halleluja, das ist unsere Berufung, die Krone, die Krone. Lob und Dank. Gott möge uns segnen. Triff eine Entscheidung, ich will gesegnet werden. Ich will bei den Gesegneten Gottes sein. Ich will meinen Lohn haben, wenn er kommt. Und sein Lohn kommt mit mir. Seine Herrlichkeit kommt mit mir. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist und nicht woanders. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Lob und Dank. Halleluja. Wir singen.